Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Episode 1000 Jahre Bier. Und wie man sehen kann für unsere Videopodcast-Zuseher, sind wir nicht nur zu zweit heute, der Done und ich, sondern wir haben wieder mal einen Gast, den Tobias. Und der Braumeister hat sich hier mitten im Hochsommer, in der höchsten Saison der Brauerei, Zeit vom Herzen gerissen, muss man fast schon sagen. Vor allem zu einem speziellen Tag, weil heute war der 60-Spiel, ja, und da hast du gesagt, na, der Podcast ist ja wichtiger.
Genauso ist abgelaufen. Genauso ist abgelaufen. Ja.
Und deswegen machen wir jetzt diesen Podcast. Und zwar war die ursprüngliche Idee, dass wir eine Sommerbier-Episode machen, ja. Also so ähnlich wie unsere Bockbier-Episode, so jeder bringt ein Sommerbier mit, das er besonders geil findet. Weißbier, Podcast Ende. jeder bringt ein Sommerbier mit und dann verkosten wir das und reden drüber. Aber dann sind wir draufgekommen, weil Sommerbier haben wir gesagt, ja, welche Stile wollen wir da repräsentieren, von uns und von vielleicht anderen befreundeten Brauereien. Und dann sind wir halt draufgekommen, wir haben nie eine explizite Episode gemacht zum Thema Helles und Original, also Helles und Helles, ja. Weil wir haben ja als Brauerei zwei verschiedene untergärige Hellbiere im Programm. Unser Original-Helles und unser Helles. Oder wie wir es eigentlich nur noch in der Brauerei sagen, unser Original und das Helle. Und haben das nie wirklich explizit darüber aufgeklärt. Und haben wir gesagt, das können wir so nicht machen. Und laden den Tobi ein, also unseren Braumeister, um mal darüber zu reden, Helles und Helles, Original und Helles, wie, wieso, weshalb, warum und ja, genau. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Sehr gerne, aber nur zu dem, vielleicht möchte ich den Zauber nicht zerstören, aber in der Brauerei ist im Sommer ist eigentlich die schönste Zeit, weil im Sommer, da brummt er an, da machen wir, Black sagt, einfach nur Bier. Ja, also, da wird einfach nur Bier gemacht und zwar in Dreischicht Vollgas. Und wir haben glücklicherweise ein sehr gutes Team, richtig gute Brauer und Brauerinnen, die einfach jetzt Vollgas geben und das Bier nachschneuzen und Logistik bringt es dann zu
ja, die
zu
Logistik hat raus, echt zu den eigentlich Kunden. Den härtesten Job, weil die müssen ja mehr eigentlich machen, als sie können.
Das hast jetzt du gesagt. Aber okay.
Nein, ich meine, im Sinne vom, vom es war jetzt
nicht nein, im Können von Fähigkeit.
Aber, nicht im Können aber, von Fähigkeit, sondern sie bringen ja eigentlich mehr Bier pro Tag raus, als es eigentlich konzipiert ist, das Logistikcenter, als was im Sommer teilweise der Output ist. Ne?
Ja, genau. Deswegen sage ich immer, Winter ist eigentlich immer die, oder Herbst bis Herbst und Winter sind immer die spannende Zeit in der Brauerei. Das sind die ganzen Überholungen. Die Maschinen müssen irgendwann gewartet werden nach diesen Vollgas-Produziererei. Viele Seminare, man muss sich ja natürlich immer weiterbilden, man möchte sie ja weiterbilden. Wir müssen oder dürfen auch die Leute schulen. Tausende von diesen Dingen, das ist im Winter ist immer.
Aber halt Sommer ist leid Bier machen.
Und Sommer ist einfach Bier machen. Das ist halt schon auch lässig.
Das ist eigentlich für einen Brauer oder für Brauerin die schönste Zeit im Jahr. Also kann ich mir vorstellen, wenn du halt wirklich das machen kannst, was du eigentlich machen willst.
Jeder macht lieber, tut lieber Bier brauen wie einen Bodenstuppen.
Maschinenputzen, also ja, absolut. Einig, oder? Absolut. Der eine oder andere trinkt es vielleicht auch lieber sogar noch. Aber es ist...
Das kommt natürlich auch nicht zum
Beispiel. Steile These.
Viel trinken bei dem heißen Wetter.
Haben wir es schon wieder. Ja. Haben wir es schon wieder.
Aber er hat noch immer genug Zeit im Juli, unser Braumeister, dass er sich für so einen wichtigen Podcast, für dieses großartige Marketing- und PR-Tool, das wir hier haben, zur Information und zum ja, Aufarbeiten dieser Thematiken für unsere Fans und Kunden, dass du da der Zeit nimmst, fühlen wir uns schon besonders geehrt. Ich meine, wir sind ja so Millennial-Kinder alle, drei so, der eine mehr, der andere weniger. Aber ich habe mir da schon gedacht, heute ist mir wieder was eingeschossen in mein etwas durch Kindercomics zermarteten Hirn aus meiner Jugend. Also ihr kennt es doch sicher alle nach der Pinky und der Brain, oder?
Selbstverständlich.
Sicher. Ja, also Pinky und der Brain, also habe ich schon oft drüber nachgedacht, dass sie da Doni und Isan, ich bin noch zwar unschlüssig, wer wer ist, kommt auf die Episode drauf an.
Stimmt, so ein bisschen. Stimmt, ist ein bisschen episodenabhängig, wer das Brain ist. Ja. Ja, mal behaupten, Brain ist ein dehnbarer Begriff für uns ja. Beide.
Also, deswegen, ja. also Pinky sind wir beide immer, aber die Frage,
ja, die Frage ist, wer
will. Aber deswegen, ja. Das fand ich irgendwie so von der Dynamik ganz gut. Und es gibt eine Episode, ja, bei dieser Pinky und Brain Geschichte, wo eine dritte Maus da ist, eine Gastmaus. Und das war Larry. Und da gibt's auch, da wird der Song auch geändert. Ich war
nicht in dem Game drin, aber.
Ja, da wird auch der Song geändert. Der Pinky und der Brain, der Pinky und der Brain. Und bei der Episode singen sie, der Pinky und der Brain und Larry. Der Pinky und der Brain und Larry. Ja. Du bist unser Larry, Tobi.
Ja, großartig. Das Ziel ist immer noch das gleiche, oder? Wir reißen die Weltherrschaft an uns. Ja,
okay. Ziel bleibt gleich. Ziel bleibt gleich.
Mit Bier. Und in dem Fall mit zwei verschiedenen Hellbieren. Und jetzt nähern wir uns dem Ganzen mal. Erste Geschichte, Gun to the Head, helles oder original?
Fang du.
Original.
Gun to the Head ist schwierig, aber ich bin tatsächlich dann beim Hellen, beim neuen Hellen.
Und bei mir war das so, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, original, mittlerweile ist es helles. Also wirklich ganz bewusst, es hat sich bei mir einfach auch der Geschmack ein bisschen verändert. Ja,
es gibt natürlich die Situationen und sowas, aber da werden wir, glaube ich, später noch drauf eingehen, wann 100%. Welche Situation.
Es ist nach wie vor situationsabhängig. Es ist,
wenn es eine Alles- oder Nichts-, Schwarz- oder Weiß-Frage, dann muss ich original sagen, weil das einfach immer noch...
Ja, ich greife jetzt mal vielleicht vorweg, vielleicht ein bisschen das bierigere Bier ist, ja, wenn man das so sagen darf. Aber ja, bei mir hätte ich das vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren, als wir es eingeführt haben, hätte ich es auch so gesagt. Und mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht für mich. Also da bin ich wirklich jetzt, würde ich sagen müssen, helles. Aber es ist immer situationsabhängig. Aber ich wollte das jetzt mal so ein bisschen abklären, damit wir auch wissen, wo jeder steht. Ganz oft, und deswegen wundert es mich, warum wir nie einen Podcast dazu gemacht haben, weil ich ganz oft von Kunden oder von irgendwelchen Leuten die Frage kriege, warum wir eigentlich 2 Hellbiere haben. Also warum habt ihr das, warum tut ihr das, was war die Intention und der Hintergrund? Und ich glaube, die ganze Debatte darüber in der Brauerei ist ja eigentlich schon gestartet, als wir 2 ja gar nicht da waren, Done. Wir haben ja beide gleichzeitig angefangen damals, 2018, am selben Tag. Aber ich glaube, die ganze Debatte und warum oder die Gedankengänge oder die Entwicklung des Ganzen, dass man es macht, das war ja schon davor, gell? Da warst du ja schon relativ früh integriert.
Ja, definitiv, auf alle Fälle, ja. Also, da war ich schon dabei und die Gedanken haben sich schon länger oder ist immer wieder mal in den Raum geworfen worden. Natürlich einerseits wegen der Flasche, muss man ganz ehrlich sein, dass diese, ich glaube, mittlerweile sie eigentlich schon fast durchgesetzt hat, dass man Hellbiere aus der, man nennt die Flaschenform Euroflasche, hat sich eigentlich durchgesetzt, dass man das Bier aus, oder helle Biere aus dieser Flasche trinkt, weil man es halt einfach eher designt für, dass man es aus der Flasche trinkt und nicht dieses schöne Ritual, wie ein Weißbierglas und einschenken. Das ist halt einfach, da sind wir, da gibt's, was sind die noch irgendwie Millenniums, Gen Z oder so? Oder nein, die sind noch viel zu jung. Oder?
Na, Gen Z, das sind ja die jetzigen gerade, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, also auf alle Fälle diese ganze schnell, ich habe keine Zeit mehr, Coffee to go und dass man sich gar keine Zeit mehr nimmt, dass man sich hinsetzt und in Ruhe Hölle Weißwein schenkt. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo das vielleicht auch damit reinspielt, dass man halt einfach so Bier aus der Flasche,
Wegbier
und so Geschichten, schnell eine halbe trinken und dann gehen wir wieder weiter. Dass man gar nicht mehr diese Zeit sich nimmt, leider. Aber ja, daran können wir jetzt nichts ändern, da können wir nur darauf reagieren. Ich behaupte, es hat sich mittlerweile durchgesetzt, dieser Flaschentyp. Und ich glaube, diese schlanke, höhere Flasche, die sogenannte NRW-Flasche, die ist jetzt eigentlich mittlerweile durch den Weißbier besetzt. Oder halt ein paar Spezialsorten, die wir haben. Und mittlerweile ist das jetzt...
Hellbier ist Euroflasche.
Hellbier ist eigentlich Euroflasche.
Es war natürlich also
zumindest das in Deutschland, muss man sagen.
Also ich weiß
nicht, ob das eine Welt, ja. Europa, nee, nicht mal Europa, nicht. Es ist Deutschland, eigentlich
also ich
Deutschland.
Ich kenne jetzt keine österreichische Marke, ich kenne keine italienische Marke, die es hätte. Also,
Wobei Hellbier ja eigentlich bayerisch hell ist ursprünglich und da die meisten Marken oder Biere, die auf dem Markt sind bayerische Biere. Von dem her, glaube ich, kommt die Bewegung schon ein bisschen aus Bayern und deswegen hat sich das halt vielleicht auch von da aus ein bisschen rausgestreut.
Ja, und ich glaube sicher, also die Ursprungstrend losgetreten, irgendeiner Art und Weise, ohne am Trend lostreten zu wollen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das eine bewusste Intention war halt unsere Kollegen vom Augustiner, weil die halt immer in der Euroflasche waren, die haben halt auch einfach ihr Hellbier gemacht und das ist halt ihr Flagship und aufgrund der Tatsache, dass sie das nie so aktiv betrieben haben, sind sie halt irgendwie dann kultig geworden, glaube ich, weil sie sich halt nie verändert haben, weil sie halt immer solide geblieben sind, so wie sie waren. Und das hat dann irgendwann einmal vielleicht den Puls der Zeit getroffen. Und das ist jetzt so.
Ja, aber es ist jetzt schon wieder ein bisschen so retro, das stimmt schon. Ich meine, früher war das ja auch so, früher hast du ja nur die Ohrenflasche gehabt für alles.
Genau.
Und irgendwann war dann, das ist aber eine schicke, schlanke Flasche, machen wir mal eine tollere, schaut edler aus und hochwertiger, vor allem für die tollen Weißbiere, früher noch Champagner. Weizen muss prickeln und bla bla bla. Und dann hat ja jeder eigentlich auf NRW-Flaschen umgestellt, weil das ja viel schicker war damals. Wann war das? 80er, 90er? 80er?
Ja, 90er kommt hier, glaube ich.
80er, 90er, irgend sowas. Und dann haben halt eigentlich fast alle umgestellt. Und manche, unter anderem die Kollegen aus München, sind halt einfach bei der Euroflaschen blim. Und irgendwann hat sich das jetzt mit dieser To-Go-Mentalität und alle waren dann gleich und die waren halt einfach anders.
Ja.
Ich meine, ganz viele kleine Landbrauereien haben das nach wie vor immer schon gehabt. Aber das sind nicht wahrscheinlich die sichtbarsten.
Ja, also deshalb, für mich war das deshalb, so, ich bin ja 2004 nach
Deutschland gekommen. Das waren jetzt nicht nur die, sondern das waren nicht wahrscheinlich die sichtbarsten, weil größten und weit verbreitet.
Und so ist ja mal als Externer mal, ich bin 2004 nach Deutschland gekommen und die, die ich wahrgenommen habe in Euro, war ausschließlich der Augustiner. Mhm. Weil die hat es fast auf jeder größeren Studentenparty oder sonst irgendwas gegeben. Und das war halt, waren halt die. Aber das war jetzt natürlich überspitzt formuliert. Ne? Es waren sicher nicht nur die, aber die, was man vielleicht am präsentesten hat.
Ja. Aus der Entwicklung raus kann man natürlich dann auch festhalten, dass dieses Hellbier in der Euroflasche eben nicht sich so wirklich in der Kategorie Hellbier einsortiert hat, sondern dass es eine eigene Kategorie geworden ist. Und dadurch muss man auch festhalten, dass das nicht so einfach gegangen ist, dass du sagst, okay, dann mache ich halt mal Hells in der Euroflasche. Ja?
Also, das haben, glaube ich, auch ein paar probiert. Aber
das haben wir ein paar probiert, aber gegriffen. Es ist nicht immer, ist nicht gut gegangen, weil du hast einfach dann die Verpflichtung gehabt, oder was heißt die Verpflichtung? Der Ansatz hat ein anderer sein müssen. Ja. Weil du hast dann schauen müssen, dass dieses Bier in der Euroflasche auch zu dem Gebinde passt. Und die Leute waren natürlich gewöhnt, wenn sie ein helles in der Euroflasche kriegen, das hat eine hohe Drinkability, das läuft runter, auf gut bayerisch gesagt. Ja. Und da mag ich jetzt nicht ganz vorgreifen, aber da kommt schon der große Unterschied zu unserem Original, das halt wirklich ein Bier mit Ecken und Kanten ist. Wo du sagst, das hat Charakter, das ist würzig, da huckt man sich hier, das genießt man, das ist eins, da beschäftigt man sich damit. Und beim Hellen, das ist, glaube ich, also für mich persönlich als jemand, der da auch von draußen drauf geschaut hat, der größte Unterschied eigentlich, dass das neue Helle ein milderes Bier ist, ein süffigeres Bier ist, mit allen seinen positiven Eigenschaften. Aber das Original im Gegensatz dazu halt eher, sage ich mal, für Bierliebhaber, Biergenießer ein deutlich würzigeres Charakter,
also
Charakter
da von das Bier. Kann man drauf jetzt schließen, dass man sagt, dass die Flaschenform, die dann in einer Art und Weise auch trendy geworden ist, fast schon ein bisschen den Bierstil und wie der Bierstil wahrgenommen wird, mitdefiniert hat.
Ja, definitiv. Also wir haben gesagt, das Original ist eigentlich ein Bier mit Ecken und Kanten, wie du das nennst. Ist ja auch so, das ist ja der typische, ich sage immer, Brotzeitbier. Das ist sowas für auf Nacht zur Brotzeit, Feierabend, wenn ich danach nicht mehr Auto fahren muss und nicht mehr arbeiten muss. Dann kannst du dir einfach da ein, zwei Halbe gemütlich gönnen, zu einer schönen Brotzeit dazu. Idealerweise natürlich auf so einem Fass. Das ist halt einfach ein Bier, das man wunderbar aus dem Fass ausschenken kann, mit einer schönen Schaumkrone, frisch gezapft. Ich meine, das ist, oder schaumig oder normal, das ist einfach ein Traum, wenn das Glas loläuft und der Schaum drin steht, dann kannst du sowieso auch nicht mehr aufhören. Also die Drinkability haben wir heute auch schon sehr, sehr hoch. Aber es ist eher so ein abends, Feierabend Brotzeitbier.
Ja.
Und deshalb haben wir natürlich auch gesagt, okay, wenn wir ein neues, erstens wollen wir uns differenzieren, also wir wollen nicht einfach nur das Bier in die Euroflaschen, was mit Sicherheit ganz viele unserer Mitbewerber gemacht haben, aber wir wollen uns differenzieren und haben gesagt, wir wollen auch ein Bier, das halt vielleicht jetzt nicht unbedingt das Original-Helle kannibalisiert, sondern das einfach eine Ergänzung ist. Erstens mal natürlich
andere. War das von Anfang an so der Gedankengang?
Also, dass man gesagt hat,
war tatsächlich von Anfang an, ja. Oder also, war auch mal zur Debatte gestanden, machen wir das Original einfach in einem neuen Gebinde?
Natürlich diskutierst du alles, aber das war ziemlich schnell wieder vom Tisch, weil wir gesagt haben, das wird eigentlich dem Ganzen irgendwie nicht gerecht. Viele kennen das, viele lieben das, genau so wie es ist. Also die wollen das genau so.
Das und ist so habe ich das so damals dann auch aufgefasst,
so dass man Geschichte, gesagt hat. Ja. Und vor allen Dingen ist das ja da hauptsächlich, finde ich, eine Fassbier-Geschichte. Mhm. Und das neue Helle ist ja dann eher, wo man gesagt hat, okay, aus der Flasche. Jetzt haben wir wieder, wo du gesagt hast, ein bisschen milder. Und wir wollten halt differenzieren, wir wollten wirklich ein anderes Bier haben und haben gesagt, okay, wahrscheinlich auch eine andere Zielgruppe. Eben diese To-Go-Mentalität, also sprich eher die Jüngeren, also jünger als so unter 30, mal grob. Die aber auch, aber du sollst dann einfach es muss halt einfach auch milder sein und sollte sich bewusst abgrenzen. Weil du halt dann das vielleicht, das dann eher, ich als Braumeister sage immer, das ist ein Frühstücksbier. Und wahrscheinlich kann man sagen, ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber das ist so der Bier, das kannst du vielleicht einmal, da kannst du vielleicht am Mittag mal eins trinken. Und du kannst trotzdem Nachmittag noch arbeiten, wenn es jetzt da nicht, wenn du es nicht übertreibst.
Also die Marschrichtung war dann schon klar. Also man will definitiv ein anderes Bier machen, aber es muss milder und es muss in eine, sage ich mal, nicht so prägnante leichter. Ecke gehen wie
leichter.
Das Original.
Ja, leichter und milder.
Genau. Okay. Wenn man jetzt sagt, okay, pass auf, jetzt ist definiert worden, wir wollen eine jüngere Zielgruppe mit einem leichteren, milderen, süffigeren Bier. Deswegen auch dieses trendige Gebinde in dem Fall. Hat man dann gesagt, gut, Produktentwicklung, Start jetzt, zack, bumm, in einem halben Jahr wollen wir draußen sein. gut, ich weiß, dass das halt so nicht läuft, aber ich stelle jetzt quasi stellvertretend für unsere Zuhörer und Zuseher jetzt diese Frage. Tobias, geleite uns durch den Weg, durch den Dschungel der Produktentwicklung bis zum fertigen Bier.
Ja, also fangen wir so. Du kannst, es soll in einem halben Jahr fertig sein. Ja. Ich sage mal, es gibt Biere, die sind für einen Brauer technisch einfacher umzusetzen. Also vor allem umso stärker das Bier ist, umso dunkler das Bier ist, umso trüber das Bier ist. Also wenn, da sehen wir jetzt von irgendwelchen Spezialsorten oder irgendwelche One-Off-Collabs, also so, wo man einfach nur für begrenzte Zeit hat. Das ist tatsächlich relativ einfacher, weil du die da ein bisschen ausspielen kannst, weil du was Spezielleres machst und wenn das dann einfach hopfiger ist wie erwartet oder dunkler wie erwartet oder heller oder wie auch immer, das spielt dann gar nicht so eine große Rolle, solange das Bier in sich stimmig ist und ausbalanciert ist und passt. Aber wir reden hier von einem hellen und ich sage immer, das helle ist die Visitenkarte von der Brauerei. Es ist so fast schon so, eigentlich schon Champions League, weil du musst da beim hellen, das verzeiht halt einfach gar nichts. Du kannst keine Fehler kaschieren. Du hast weder Hopfen wie beim Pils oder beim IPA, wo du der Hopfen alles übertönt. Du hast beim Weißbier diese fruchtigen, bananigen, estrigen Noten von der Hefe. Da kannst du einiges kaschieren. Also selbst Braufehler, die wir jetzt nicht haben. Also ich meine, Profis schmecken das ja raus. Ich meine, das ist ja nicht unser Anspruch. Aber ich sage grundsätzlich, könntest du bei so einem Bier leichter was kaschieren. Aber beim hellen, das verzeiht dann einfach gar nichts. Und umso milder,
du hast halt
so
einfach keinen
du hast nichts.
Bewegungsspürraum.
Du hast wenig Bitterstoffe, du hast keine Hefe drin in dem fertigen Produkt. Du hast eine helle Farbe. Du merkst jetzt auch eine Alterung. Also wenn das Bier jetzt halt frisch ist und dann riechst du es nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten, wo es immer noch MAD ist und es ist ja nicht schlecht, aber wenn du den direkten Vergleich hast, merkst du schon einen Unterschied. Mhm. Weil einfach das Bier halt viel weniger bzw. gar nichts verzeiht. Das heißt, und da ist eigentlich die Herausforderung halt auch vor allen Dingen für einen Brauer, dass das auch immer gleich ist, also jede Charge gleich ist, dass das wirklich vergleichbar ist und dass auch über, während der MAD die Alterung nicht zu stark wahrgenommen wird, dass man auch das Bier nach einem halben Jahr noch oder nach einem Jahr noch gut trinken kann. Und das ist halt einfach da die ganz große Herausforderung. Du hast ja jetzt ja deine neuen Rohstoffe, musst wieder dein Rezept anpassen.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, der Spielraum, den du hast, wie du deinen Prozess gestaltest, weil Prozess bedeutet ja von der Mühle bis zum fertigen CO2-Gehalt im Drucktank, bevor das Bier abgefüllt wird. Es ist ja bei jedem Prozessschritt hast du ja Parameter, in welchem Bereich das Bier schwanken soll oder darf. Ja? Und bis du diesen Prozess natürlich auf die Beine gestellt hast, ist das eine, aber das andere ist natürlich, du brauchst ja einen gewissen Erfahrungswert, um zu sehen, wie weit schwankt man eigentlich in dem Prozess für ein neues Bier, mein neues Bier. Und wie weit darf es eigentlich schwanken, ohne dass es großartig auffällt.
Das ist richtig,
auf dem Komma 1,2 zum Beispiel Alkohol schaffst du es ja auch nie oder schafft man nicht. Oder
ja, also auch wenn man denkt, das ist ein Hells und ein Hells, was ist da schon dabei? Wenn du das Helle kennst, kennst du das andere ja. Ja, kann man so sehen, aber es ist ja doch ein Unterschied. Also.
Sehr delikater
das ist ein, Bierstil. Das ist wirklich ein anderes Bier. Und das hat andere Herausforderungen auch im kompletten Prozess. Also das verzeiht sogar noch weniger wie das Originalhelle. Das ist wirklich so unser...
Da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf, wenn wir ein bisschen in die Technologie reingehen. Mhm. Ich glaube, ich weiß schon, worauf du anspielst, auf welchen technologischen Punkt.
Aber wie man durch diesen Dings durchgeht.
Ja, also genau. Prozesse, und vor allem auch, wie, wann definierst du, wie stark die Abweichung zum Beispiel zum originalen Produkt sein soll oder darf?
Ja gut, das musst du gleich am Anfang definieren, weil du musst ja wissen, in welche Richtung das du laufst.
Also ihr habt es euch da in dem Entwicklungsteam und mit der Geschäftsführung habt ihr abgesprochen, es muss so und so viel unterhalb Alkohol sein vom Original. Also
ganz am Anfang hat man mal definiert, was machen wir überhaupt.
Ja.
So quasi, machen wir das Gleiche in einer anderen Flasche? Nein, nein, machen wir nicht. Wie machen wir es? Machen wir stärker, machen wir schwächer, machen wir es fruchtiger, machen wir es weniger fruchtig, kopfig und so weiter. Also du definierst mal so grundsätzlich, wie du dir das Produkt vorstellst. Da war natürlich auch unser Chef da sehr, sehr maßgebend, der hat da eine Vorstellung gehabt, sehr gute Vorstellung. Und mein Job ist halt dann quasi das Ganze umzusetzen. Natürlich konnte ich da mitreden und wir haben das miteinander diskutiert und dann habe ich meinen Input genauso gegeben. Aber du musst es halt auch umsetzen und hast dann irgendwie so 2, 3 Varianten, die dann in die engere Auswahl kommen, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir halt mal Testsude gemacht, mit verschiedenen Verfahren und auch verschiedenen Hopfen. Wir haben das Ganze wirklich durch einen Prozess durch, haben es auch filtriert, in Flaschen abgefüllt, dass es vergleichbar ist, also wirklich wie ein normales Bier, und haben das Ganze dann in einem bestimmten Gremium dann auch zusammen verkostet.
Wo man auch dazu sagen muss, unser leider verstorbener Weinstefaner Top-Experte, Professor Natzes, hat da auch eine große Rolle gespielt. Gell? Also das war, muss man schon rausstellen, auch, dass wir da Glück gehabt haben, dass wir natürlich auf so eine Expertise für so ein Bier zurückgreifen
können. Absolut, ja, absolut. Also das, wenn ich eh noch drauf komme, das war natürlich schon top, dass wir hier, also in Weinstefan speziell, das hat ja sowieso niemand, diese Sonderstellung, dass wir da so nah an der Uni dran sind und dann wirklich den neuesten Input, den wir haben. Und wir teilen uns ein Gebäude. Also da, wo wir sitzen, das ist eine Brauerei und da drüben ist schon im gleichen Gebäude, da ist schon Universität. Und das ist halt echt super. Und vor allem damals Professor Natzes, der war ja oft in der Brauerei. Das war wirklich, dann hat er mich wieder angerufen, sein Telefon, Professor Natzes, oh ja, Professor Natzes, ja, in der Nacht habe ich wieder irgendwas, da ist mir durch den Kopf gegangen und ich wollte was nachschauen. darf ich bei Ihnen in Sudas und Leute bei dir schauen? Selbstverständlich. Jederzeit jetzt
willkommen. Damals mit Ende 80, Anfang 90er.
Ja, dann sind wir in Sudas, nein, und du lernst immer was, du hast immer was gelernt, wenn du mit dem im Sudas warst und philosophiert hast. Und das war genial. Und da haben wir halt eben die Idee gehabt, dass wir da ein neues Bier machen wollen. Und haben wir den auch gefragt. Der Professor Schädel hat natürlich offiziell angefragt und der sofort, also das war für ihn, der hat sich sogar gefreut, dass er uns helfen darf. Mir gefreut, dass er uns gefreut, dass er da dabei ist, weil der hat schon viele wichtige Inputs dann ergeben, weil der weiß genau.
Hat so ein Projekt schon ein paar Mal begleitet.
Auch, das Beste war, wir waren uns ja eigentlich schon sicher, okay, wir machen ein Bier, das ein bisschen leichter ist, also alkoholtechnisch wie unser Original. Da sind wir zu den Fakten gekommen, wir haben 5,1 Alkohol beim Original und 4,8 beim Hellen. Also wir haben gesagt, wir wollen unter die 5, deutlich unter die 5 sein. Diese 0,3 hat es immer so wenig an.
Aber
das ist echt ein riesen Unterschied. Auch vom Trinken her, also spannt man auch, also probiert es, dann spürt es. Und da war halt so, aber das Erste war dann, Professor Natzes, ja toll, ein neues Hellbier in Weinstefan, machen wir ein P12-Bier. Das wäre doch, das war so wieder. Und ich natürlich
genau
Kleiser,
in die andere Richtung.
Natürlich Kleiser als Brauer, ja. Also P12 zur Erklärung, es wäre dann im Stammwürzebereich über 12. Und da sind wir dann bei so eher so Exportbiere. Die haben dann so 5,8 Alkohol.
Falsche Richtung.
Und Helle sind jetzt eigentlich hier bei 11%
Stammwürze.
Also P11, irgendwo in der Range. Ja, ich habe gleich gesagt, ja, klar, guter Vorschlag, sollen wir das machen? Aber unser Chef, nein, nein, wir machen jetzt das. Vielleicht später, aber jetzt machen wir erstmal das Helle.
Ich glaube, für die war immer nur der helle Bock irgendwas, gell? Das war das
helle Bock, ja. Ja.
Aber dieser Prozess war ja was, wo wir auch gesagt haben, also höchst komplex, haben wir ja gesagt, auch mit der Expertise, die wir uns durch den Professor Natzes geholt haben, auch durch die Expertise eines Verkosterpanels. Ich glaube, der gesamte Prozess war bei 1,5 Jahren, oder? Ungefähr.
Ja, mindestens, ja. Also über ein Jahr auf alle Fälle, ja.
Weil das zeigt eigentlich, weil wir vorher kurz darauf zum Sprecher gekommen sind, ein helles, was ist schon dabei? Aber das zeigt, wie komplex diese Thematik war. Weil wir haben ja eingangs erwähnt, andere Flasche, andere Erwartungshaltung der Kunden. Natürlich mag man das Thema auch wirtschaftlich ein Erfolg werden. Brauchen wir ja nicht drum rumrennen, ist ja klar. Ich meine, wir sind eine Brauerei, ein Unternehmen. Und dann muss dieses Bier passen. Und vor allem muss es glaubwürdig sein. Man kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt ein zweites Hells und es schmeckt ganz nah an dem Original dran, sondern es muss was anderes sein. Es muss trotzdem gut sein. Es muss lang stabil bleiben. Und diese Entwicklungszeit, die hat es gebraucht. Muss man auch sagen, die hat es gebraucht. Weil wir waren, ich weiß nicht, in wie viel Verkostungen wir gesessen sind, wo wir gesagt haben, ja, da, das Detail passt noch nicht, das Detail passt noch nicht. Verschiedene Hopfen haben wir ausprobiert, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, wo dann auch der Professor Nazis unbedingt, ich weiß nicht mehr, was er genau unbedingt haben wollte, was wir noch einmal ausprobieren haben müssen, wo er dann ganz scharf drauf war und wo er dann selber gesagt hat, naja, das war's jetzt nicht. Also, so viele Überlegungen, die in dieses Bier eingeflossen sind, was man sich eigentlich als jemand, der als Außenstehender bei einem Hellen gar nicht vorstellen kann. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass das nicht ein Bier ist, das jetzt einfach mal so hoppla hopp, erste Charge, dann liegt es 6 Wochen und dann ist fertig, sondern da steckt einfach ein riesiges Maß an Arbeit von allen Prozessbeteiligten dahinter. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man das versteht, dass so ein Helles nicht einfach nur ein Produkt ist, was man mal schnell hoppla hopp auf den Markt bringt.
Es wirkt von außen als das einfachste Bier, ist aber von innen gesehen zur Herstellung eines der komplexesten.
Ja, eben wegen dieser Konsistenz, dass die Leute ja natürlich eine Erwartungshaltung haben. Erstens, der muss halt immer, also wie technisch gesehen, ich glaube, da gibt es auch einen Podcast mit Flo Lienhardt.
Genau.
Bei mir sagen immer fehlerfrei. Was ihr sagt, immer fehlerfrei. Ja, das wäre eine Unterschiede, wenn es einen Fehler auch noch hätte.
Ja, genau. Ja,
aber eben
genau.
Darum geht es ja in uns als Prozess. Fehlerfrei, das heißt, es darf natürlich keinen technischen Fehler haben, keinen Geschmacksfehler. Also, wenn ich einen technischen Fehler mache, hat es dann einen sensorischen Fehler. Das ist ja das, was du dann geschult kriegst. Wenn ich das und jenes rieche oder schmecke, dann weiß ich, dass ich an der oder der Stelle irgendwo einen Fehler gemacht habe. Also das, so wird ja das Ganze trainiert, um deinen Prozess besser zu verstehen und an deinem Prozess arbeiten zu können. Also wenn der Bier fehlerfrei ist, habe ich schon mal keinen Fehler gemacht in der Produktion. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung.
Ja, aber ganz ehrlich,
das ist... Weil das andere ist Geschmackssache, weißt du?
Ja.
Das ist,
und,
das geht mir nicht beeinflussen. Das ist, was der Markt schmeckt
so,
oder schmeckt es nicht. Das ist so subjektiv.
Ich war das so blind, was das betrifft, als der Flo das damals in dem Podcast mal so explizit gesagt hat, ja. Das war wirklich so ein Glass-Shattering-Moment für mich. Da habe ich mir echt gedacht so, ja, er hatte eigentlich total recht. Also von der Perspektive habe ich es nicht betrachtet. Ich habe es immer aus einer technologischen Perspektive betrachtet. Ja, kann Fehler machen und kann Fehler hast, super, ja. Aber wenn du es aus einer anderen Kundenperspektive betrachtest, so wie, ihr seid fehlerfrei, ja toll, deshalb warte ich ja, wenn ihr ein Produkt kauft. Also,
ja, aber das ist ja unser Job.
Also was
ist unser Job als Brauer, dass das Bier, die Qualität ist die Basis.
Ja, genau.
Also wenn ich richtig hohe Qualität habe, brauche ich gar nicht auf den Markt rausgehen. Also das ist einmal die Grundvoraussetzung von allen unseren Tun, dass die Qualität stimmt. Und deswegen ist unser Punkt, man nennt es fehlerfrei, das Bier muss fehlerfrei sein. Ob es dann schmeckt, entscheiden dann die Kunden am Markt draußen, irgendwelche anderen Leute. Weil, ja, was mir schmeckt, muss nicht immer anders schmecken. Ja,
über Geschmack kann man streiten, über Qualität nicht.
Richtig.
Ja.
So ist eigentlich der Punkt.
Ah, ein schöner Satz.
Ja?
Ja.
Gut, das war's für heute.
Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt.
Oh. Wir haben schon.
Boah, der leckt. Go mio, da. Ein Boxer an aus, da.
Boah. Das ist Phrasenschein eigentlich, Toni.
So Management. Bin ich da bei irgendwie so einem Management-Seminar gerade gelandet, so quasi?
Da
das ist der Mindset, den ihr braucht. Das ist der Mindset.
Also, Phrasenschwein, das machen wir jetzt in Zukunft so. Ich bringe mein Geldbeutel mit. Weil ich muss jetzt ein Haus abzahlen. Also, für alle Phrasen schmeißt ihr 2 Jahre Zeit. Das Haus ist in 2 Jahren abzahlt. Das garantiere ich euch.
Also, so groß kannst du gar nicht bauen auf deinem Grundstück.
Ja, cool, gleich 2 Zahlen noch hinstellen, wenn es interessiert.
Über Geschmack kann man streiten, über Qualität nicht. Und Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt, nicht das Produkt. Boah, bist du also, das in den Abständen. Das kann ich.
Gar nicht mental. Die Konstanze wird sich beim Rausschneiden gefallen, weil da geben wir ja ein pures Gold, geben wir ja da.
Ja, aber, das war's jetzt wieder. Was bin ich in dem Podcast bekannt für Sprüche, wie sich einen aus der Rasenkante föhnen?
Ja, super. Ja. Bin der Tisch und ich bin auch dabei.
Das Flüssige ins Durstige schütten.
Aber ja,
also, aber da habe ich auch wieder ein paar neue. Nur
es ist so, dass man aber auch wirklich sagen muss, und das, wir loben jetzt natürlich sehr früh das Wein Stefan Helle, aber du hast vorher den Kannibalisierungseffekt angesprochen, das finde ich auch noch ganz ein wichtiges Thema. Den gab es nicht. Ja, und das zeigt, dass wir mit der Arbeit, die wir da reingesteckt haben, dass die an der richtigen Stelle platziert war, weil wir halt Zielgruppen erschlossen haben. Du hast das U30 genannt, ich sage jetzt mal, ja, zwischen 30 und 40 und jünger, dass wir eine neue Zielgruppe erschlossen haben, die jetzt noch nicht Wein-Stefan-Trinker waren. Das darf man nicht unterschätzen. Also dieses neue Helle war ein Türöffner. Und das mit dem Hellen, wo Reizung käme. Und dann entdecken die Händler, Gastronomen, wie immer, dass wir tolle Weißbiere haben und möglicherweise noch ein anderes Helles haben, ein Festbier, ein Kellerbier als Sortimentsbrauerei. Es hat Türen geöffnet. Und auch bei einer ganz neuen Generation. Und das finde ich super spannend.
Ja, richtig. Das war schon in der Vorlesung von Professor Schredler immer so ein Thema. Ne? Das hat er ja in der BWL der Getränkeindustrie, hat er das ja ganz oft. Und im Konsumgütermarketing ist das ja sein Thema. Vor allem bei Herstellern von Konsumgütern, die einen langen Produktlebenszyklus haben. Weil was hat denn so ein helles Produktlebenszyklus? 20 Jahre? Ja, also, oder gefühlt noch länger. Ja, ich weiß nicht, unser Weißbier arbeitet schon relativ lang so am Markt. Also ist eigentlich eh sehr dankbar, ja, dass wir nicht einfach so am Fließband Produktentwicklung machen müssen und alle halbe Jahr ein neues Produkt rausschießen. Nicht, dass wir dann nicht mehr relevant sind. Aber der hat da gesagt, also du musst halt alle 10 Jahre für die Marke was machen, um dich halt einfach wieder ins Gedächtnis zu rufen, weil sich das sonst halt ein bisschen totläuft. Ne? Das ist vor allem im Bierbereich ganz, ganz wichtig. Das andere Konsumgüter ist ein anderes Thema, weil die andere Produktlebenszyklen haben, aber in der Brauerei, wenn du nicht alle 10 Jahre spätestens was wirklich für die und der Marke tust und wie gesagt, wenn du Lebensmittel oder in dem Fall Getränkeprodukte herstellst, ist halt einfach das Beste. Klar, kann man mal einen Kettenrelaunch machen oder eine neue Tragerl oder sonst irgendwas, aber im Endeffekt das Beste für die Marke ist und bleibt halt ein neues Produkt.
Ja, und vor allen Dingen Produkte, die funktionieren und die groß sind. Also wenn ihr jetzt hier einen hellen Bock oder was macht, das ist vielleicht einmal ganz nett, Nische, aber das ist ja kein großer Markt. Also wahrscheinlich trinkt man selber, das macht zwar Spaß, aber ja. Also Weißbier und Helles sind jetzt mal die 2 großen Kategorien. Vielleicht nimmst du nur Pilz dazu, das sind die 3 großen Kategorien in Deutschland. Und wenn wir jetzt 2 davon besetzen, und das ist ja übrigens auch ein Punkt, dass wir jetzt halt keine klassische nur Weißbiermarke sind und auch keine klassische nur helle Marke, sondern dass offensichtlich die Kunden uns beide Kompetenzen abnehmen.
Vollsortimenter.
Das haben wir heute als, da haben wir schon einen Wettbewerbsvorteil, meiner Meinung nach, im Vergleich zu gewisse große Mitbewerber, die halt wirklich nur auf eine Richtung jahrzehntelang gesetzt haben und die dann eben, je nachdem wie die Stimmungslage der Konsumenten ist, dann irgendwann nochmal Probleme kriegen. Also von dem her ist das eigentlich risikostreuungsmäßig eine ziemlich gute Entscheidung gewesen.
Jetzt haben wir uns sehr lang darüber unterhalten, wie kam es dazu und weshalb und wie hat man das Target dann definiert. Passt. Jetzt aber Technologie mal, weil da haben wir auch schon ein paar Dinge angeschnitten, aber vielleicht schauen wir uns die jetzt mal kurz nochmal konkreter an. So nach dem Motto same, same, but different. Also viel anders machen kann man ja eigentlich nicht, weil wir ja immerhin noch ein helles Bier brauen. Ja. Also was macht man dann anders, um natürlich doch auch einen signifikanten Unterschied zum Original zu bekommen, denn ich war selber ja bei den ganzen Verkostungen seinerzeit nicht viel dabei. Ich war, glaube ich, ich kann mich an eine erinnern und dann halt an die zweite, an die finale Verkostung, wo quasi die erste Charge auf den Markt gekommen ist. Weil ich ja immer so viel unterwegs war, deswegen habe ich die Termine dann meistens immer verpasst. Aber dann bei der finalen Verkostung, und das war für mich eigentlich dann das Interessanteste, weil ich habe dann immer versucht, mit einer Verbrauchersicht auf das Produkt hinzugehen, ist der Unterschied jetzt so eklatant, dass man wirklich sagen kann, okay, das sind 2 verschiedene Produkte. Das war ja dann am Schluss auch ein bisschen so dieser Turnkey-Aspekt, wo man sagt, nur wenn in der Breite der Konsument das wirklich als unterschiedliche Biere auch erschmecken kann und nicht nur erahnen, sondern wirklich erschmecken kann, dann ist eigentlich das Ziel erfüllt, würde ich jetzt mal sagen, weil sonst rutscht man ja schnell wieder in dieses Ding ein, ja, das ist ja wieder das andere und bla bla bla. Ja. Also welche technologischen Stellschrauben hast du gedrückt, damit du genau diesen signifikanten Unterschied hinkriegst?
Ja, wie gesagt, der Punkt war ja, wir haben das bierige, du hast es bierig genannt, aber das ist vielleicht einfacher zu erklären, ein bieriges Bier.
Bieriger. Ich versuche ja immer die Sprache der einfachen Menschen zu sprechen.
Bier mit Ecken und Kanten und ja, also volleres, wie gesagt, Brotzeitbier, kernig. Wir haben beim Original Hellen, das ist ein Dekoktionsmaischverfahren gebraut, also in einem 2-Maischverfahren. Wir haben nicht nur einen Maisspottich, was eigentlich heutzutage relativ üblich ist bei den großen Brauereien. Du hast einfach eine Maische, die du dann in diesem relativ zügigen aufheizt, in den bestimmten Rasten und fertig. Sondern wir haben ein Dekoktionsverfahren, also wir haben einen Maisspottich und eine Maispfanne, Teil der Maische. Kommt in die Maispfanne, wird da gekocht, kommt dann zurück in die Hauptmaische, in den Maisbottich und somit erhitzt sich quasi die Hauptmaische zur nächsten Temperaturstufe, wo ich meine nächste Rast mache, dann das Spielchen wieder, Teil weg, erhitzen, wieder zurückpumpen, dass ich die nächste Temperaturstufe erreiche. Warum macht man sowas? Durchs Kochen mache ich auch nochmal nicht nur den enzymatischen, sondern auch die mechanischen Aufschluss von der Stärke. Also man kann es, wenn man es einfach erklären will, Stärke in einem Korn, das ist in Zellen drin. Wo weiß es jeder? Wo sieht man es am schönsten? Bei Mais. Wenn man Mais erhitzt, dann platzt die Stärke aus der Zelle raus.
Popcorn,
genau. Also so, quasi so. Bloß sagst du es bei.
Wie ist passiert da?
So sagst, aber du sagst es halt beim Weizen und bei der Gerste halt nur unter dem Mikroskop. Aber das Prinzip ist das gleiche, um es jetzt mal einfach zu erklären. Also habe ich noch einen Teil mechanischen Aufschluss, das heißt, ich habe mehr Stärke verfügbar. Ich habe dann mehr Stärke, die Enzyme angreifen können und daraus Zucker machen. Das heißt, ich habe dann auch ein bisschen durch diese Hitze, also durch dieses mechanischen Aufbruch, ein bisschen ein kernigeres Bier. Ich kann mehr Zucker rauslösen, also habe eine höhere Stammwürze, kann mehr Alkohol generieren, habe mehr höhere Vollmundigkeit und habe einfach ein insgesamt volleres Bier, mit einem richtig vollmundiges Bier. Infusion machst du halt normalerweise schlankere Biere, weil du diesen mechanischen Aufschluss nicht hast und weil du auch diese Hitzebelastung nicht in dem Maße hast. Deswegen sind die normalerweise einen Ticken heller, sieht man bei den heutigen Malzen wahrscheinlich gar nicht mehr so krass im Vergleich, aber man merkt es an der Vollmundigkeit und darum geht es ja. Also vom Mundgefühl her wollten wir bewusst ein schlankeres Bier, das ist wirklich abgrenzt. Also habe ich damals vorgeschlagen, lass uns das mal in Infusion probieren. Wir machen alle unsere Biere in Dekoktion, alle, manche sogar in dreifacher Dekoktion, wie das Weißbier. Alte bayerische traditionelles Brauverfahren, was auch seine Berechtigung hat, hat einen tollen Einfluss auf den Schaum übrigens. Also deswegen haben wir heute auch, glaube ich, schon sehr, sehr schöne Schaume. Ja. Ich meine, jetzt steht schon ein bisschen länger, gell, aber
wir sitzen mal schon ein bisschen.
Wir sitzen da schon länger. Aber das ist halt, du hast halt viele Vorteile durch Dekoktion, wenn es in Bezug auf Qualität geht. Da habe ich gesagt, okay, lass uns das Ganze mal in Infusion probieren. Einfach, um wirklich eine Abgrenzung zu machen zu dem anderen Helden. Weil du hast da einfach von der Vollmundigkeit schon mal einen riesen Unterschied. Also nicht, dass es nicht vollmundig ist, aber es ist halt einfach schlanker. Dann haben wir natürlich andere Hopfen ausprobiert, weil wir halt einfach einen anderen Geschmack und eine andere Fruchtigkeit da rein wollen. Weil wenn ich diese Vollmundigkeit im Vergleich zum Original verliere bei der Infusion und auch weniger Alkohol drin habe, was auch für Vollmundigkeit ist, dann kannst du schnell in die Richtung wässrig abstürzen. Deswegen haben wir halt natürlich dann einen Aromahopfen ausgewählt, der dann ein schönes, fruchtiges Aroma bringt, aber keine bittere, die wir ja auch nicht wollen. Also das war natürlich dann schon viele Versuche, probiert und so weiter. Eben damals auch Professor Nazis hat sich...
Vollmundigkeit zu kompensieren.
Genau, so war mein Gedanke, so wollte ich das mal ausprobieren. Haben dann auch lang diskutiert mit Dr. Schäler und auch mit Professor Nazis, der natürlich ein riesen Verfechter ist von Dekoktion, der dann irgendwann, der mir dann gesagt hat, ich verstehe alles logisch, was Sie sagen, aber natürlich bringt diese Dekoktion zumindest eine einfache Dekoktion. Wollen wir nicht zumindest eine einfache Dekoktion, nur eine Teilmasche, weil es einfach doch irgendwie schaumtechnisch und sonst was und einfach was bringt. Ja, okay, können wir probieren. Haben wir probiert. Sag ich, ich möchte es aber auch gerne in Infusion probieren. Und dann haben wir das auch in Infusion probiert und mit einer einfachen Dekoktion, mit verschiedenen Hopfen, haben das Ganze dann verkostet. Und haben uns da eigentlich dann ziemlich schnell auf das geeinigt mit dieser in Infusionsverfahren, weil einfach da der Unterschied deutlich war, aber dieses speziell der Saphir-Hopfen das Ganze dann wieder ausgeglichen hat. Und das war eigentlich mein Moment, mein großer Brauermoment, wo wir bei der Verkostung gesessen sind und der Professor Nazis die ganzen Biere verkostet hat und dann gesagt hat, ja, also, wo sie das so sagen und wie sie das erklären und wenn ich das probiere und auch im Vergleich zum Original, vielleicht ist es dann, also ja, doch, muss ich Ihnen zustimmen, bei diesem Produkt, ich glaube, dann wäre es vielleicht Infusion doch die bessere Wahl für diesen Biertyp und dieses Produkt in der Abgrenzung zu dem Original. Und das war natürlich, das ist ein Ritterschlag war das.
Ich würde gerade sagen, du bist quasi niedergekniet und er hat dich zum Ritter der Brauchkunst geschlagen.
Zu meinem Chef dann, zum Dr. Scheller gesagt.
Also, Gehaltserhöhung.
Na, was? Was ist denn gesagt? Ich habe gesagt, ich gehe nächste Woche in Rente, weil mehr kann ich nicht erreichen.
Ja, besser wird es nicht mehr.
Besser geht es nicht mehr. Aber ja, nein, das sind natürlich schon coole Momente. Das war ja während der Produktentwicklung. Da hat er dann wieder angerufen, ja, den Leuterbot ich da rennt oder vom Gärdiagramm, ob er das anschauen kann oder ah, er ist unterwegs, ob ich es ihm schicken kann. Sag ich, ja, Sie können es mir per E-Mail schicken, ich habe nämlich einen PC. Sag ich, ja, okay, mache ich gerne. Also eingescannt, habe ich es ihm geschickt, aber geantwortet hat er immer per Brief, handgeschrieben. Und das ist schon cool, die haben unten die Briefe, weißt du schon, wenn du oben schon an Herrn Braumeister, Tobias Zollo, handschriftlich und dann unten ganz lang detailliert eingegangen auf jedes Diagramm und dann unten unterschreibt mit herzlichst Professor Nazis, das ist jetzt schon.
Er hat sich schon einmal, ich meine, jetzt schweifen wir natürlich ein bisschen ab in Richtung Professor Nazis, ja. aber man kann nicht gut genug von ihm sprechen. Und das da muss ich wirklich sagen, ich hab nicht viel Gespräche geführt, natürlich, weil ich ja immer fachfremd war. Aber wenn die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, ich muss sagen, ich bin jedes Mal schlauer rausgegangen.
Immer. Von also, dem habe ich sehr, ja, sehr, sehr, sehr viel gelernt. Aus
jedem Gespräch schlauer raus.
Sehr viel gelernt.
Nein, wenn man mir zwar den zum Beispiel Tissi, da kriegt man selten schlauer raus. Also das ist meistens eher so auf dem Office-Niveau, aber das ist.
Nein, ja, aber jetzt tatsächlich von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt, auf alle Fälle. Ja. Aber der war halt ein menschlicher Wahnsinn. Also der war überragend.
Absolut.
Ja, absolut. Der war nicht und abgehoben und hätte er sein können, abgehoben und sonst was war er aber nicht. Also der hat jeden benommen, kannt, jeden gegrüßt, jeden gefragt. Der hat alles von ihm gewusst. Der war wirklich sehr, sehr faszinierende Person.
Ja, also er hat sich die Namen gleich gemerkt und was, also der hat genau gewusst, wenn im Panel, wo wir zusammengeguckt sind, dann vorgestellt überrollen und kurz Smalltalk, was machen Sie bei der Brauerei, einmal kurz vorgestellt und dann beim nächsten Mal hat er die Namen einfach alle gewusst. Und das ist, also muss ich sagen, also diese Kombination aus People Skills und Brewing Skills, sage ich jetzt mal, herausragend. Wirklich ein herausragender Mensch und die kurze Zeit, die ich ihn gekannt habe, muss ich sagen, die war einfach bereichernd. Und das nicht nur für mich persönlich, sondern jetzt, wenn man ja gerade hört, auch für die Brauerei. Und das für die Brauerei noch wesentlich
definitiv,
länger.
Definitiv,
ja. Aber in dem Projekt natürlich auch besonders.
Um jetzt wieder den Turn zu kriegen, yes. Du hast da was Nettes gesagt jetzt während der Verkostung, dass du gesagt hast, vor allem auch mit dem Saphir-Hopfen. Glaubst du, dass das mit der Infusion deshalb auch so gut geklappt hat, weil man das richtige Händchen gehabt hat, welche Hopfen man verwendet? Dass es vielleicht mit anderen Varianten gar nicht so geklappt hat?
Wahrscheinlich, ja. Also es war natürlich, ja, es war auch vom Professor Nazis natürlich, der hat sein Hersbrucker, ist sein Favorit. Den habe ich aber damals aus dem Grund abgelehnt, weil er das jedem sagt und jeder den nimmt und somit die Biere wieder relativ vergleichbar sind, meiner Meinung nach. Der hat 100% recht, der funktioniert für Helles wunderbar, aber ich wollte halt nicht Augustiner 2.0 machen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollten, sondern ich wollte einen Weinstephaner Helles machen. Und einfach eigene, also quasi abgrenzen von allen anderen und unser Ding machen. Dann hat er mir den Spalter Select vorgeschlagen. Wir haben sogar einen Hallertauer Spalter Select und den haben wir in Kochmitte. Der halt einfach da genau das macht, was er machen soll. Also wirklich das ganze Ding unterstützen, das ganze Produkt. Und also diese Vollmundigkeit oder den Körper reinbringt, das es nötig hat, ohne dass es auch zu sehr bittert. Und zum Schluss, das haben wir mit verschiedenen Varianten gemacht. Ich glaube, wir haben es mit Perle probiert und mit Tradition. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Der Hallertauer oder im Hallertauer Mittelfrüh, wie man auch sagen kann, der war tatsächlich zu fruchtig. Und dann den Saphir, also ich bin immer schon ein relativ großer Fan von dem Saphir. Und da war es auch so, ja, Saphir, kann man das machen? Also war viele Brauerkollegen, ja, den habe ich den Bock rein, das ist der Bockkopf. Und sage, ja, das stimmt, das ist richtig.
Weil er halt viel bringt.
Aber es ist halt die Menge ist dann einfach immer. Und ich finde den Saphir, warum mag ich den so gern? Der bringt ein unwahrscheinlich schönes Aroma rein. Also so eine leichte, hopfige, so wie soll ich sagen, ein bisschen grasig, aber nur so dezent. Und ein bisschen zitrusartig, also so ein bisschen die Frische bringt er rein.
Ich sage immer Alpenwiese.
Und er hat, ja,
wenn du auf die Alm gehst.
Ja, sowas. Aber so ein bisschen spritzig, frisch, hat aber wirklich null Bittere. Also du kannst da wirklich viel reinhauen und das Bier wird trotzdem nicht bitter. Vor allem, wenn du es relativ spät während der Kochung gibst, also kurz vor Kochende, wo du eigentlich hauptsächlich die Öle rauslöst. Und gar nicht mehr die ganze Alphasäure isomerisierst, also dann hast du nicht die Bitterstoffe drin, sondern hast du einfach das Aroma drin. Und was der Saphir auch hat, der macht ein unheimlich weiches Mundgefühl. Also das ist so eins, wie gesagt, das hast du im Mund, es ist so wunderschön cremiges Bier, es schmeichelt deinen Gaumen, das läuft runter ohne Widerstand und du setzt ab, dann hast du dieses trockene Finish und diese Spritzigkeit und du denkst da beim Absitzen schon, ja, eigentlich möchte ich gleich nur mal einen Schluck nehmen. Und das ist eigentlich das, was wir gesagt haben, beim Hellen brauchst du jetzt sowas. Also wir haben auch wenn du einen Doppelbock entwickelst, dann erwartet jeder, dass das Ding einfach scheppert. Aber worum geht's beim Hellen? Beim Hellen geht's darum, dass ich einfach viel trinken kann und viel trinken mag. Und dass am nächsten Tag wenn ich in der Früh aufstehe, möchte ich gleich weiter trinken. Also das Herz jetzt immer, das Herz jetzt so hart an, aber darum geht's ja beim Hellen. Hm. Und weil wenn du das, die dritte halbe schon ansteht, dann kaufst du es nie wieder. Wenn du am nächsten Tag in der Früh einen Schädel hast, kaufst du es nie wieder. Und nicht bei der Verkostung, deswegen habe ich es auch so erklärt. Bei den Verkostungen haben wir zum Beispiel, haben wir ein paar Kisten abgefüllt und jeder Verkoster der Dauer habe ich eine Kiste mitgegeben und gesagt, Stresstest. Freitag, Abend, do it. Und am Montag in der Früh
möchte ich... Vereinsheim gehen wir.
Ah, hallo. Also, oder maximal zu zweit. Ich meine, das ist ein Drackel Bier, also Entschuldigung, mehr wie zwei funktioniert ja nicht. Am Montag in der Früh habe ich gesagt, am Montag möchte ich zwei Antworten haben. Erstens, wie viel hast du geschafft am Freitag? Und zweitens, wie ist dir am Samstag in der Früh gegangen? Weil das ist entscheidend.
Der Tone kriegt jetzt dann gleich die volle PR-Panik.
Das war der Stresstest. Ja. Ein Helles muss laufen.
Ein wahres
Wort. Das muss ja nicht jeder so machen. Ich meine, natürlich, wir brauchen mehr Sekunden, aber na schmarrn.
Es gibt ein paar so Weisheiten.
Muss nicht, aber es muss halt einfach ein Helles muss laufen.
Genau.
Wenn, wie gesagt, die zweite, dritte, halbe schon ansteht, dann kaufst du das nie wieder.
Schlecht, ja.
Und wenn du am nächsten Tag einen Schädel aufhast, kaufst du es nie wieder.
Ein Helles muss laufen, ist in derselben Kategorie. Weil mein Papa sagt, aber ein Schweinsbraten muss schwimmen, der Kunde muss was haben. Also das sind die guten Weisheiten. Da werden wir später auch noch mal kurz zum Food
Pairing kommen. Also zuerst jetzt von den Manager-Punchlines jetzt dann hier zu den Stammtisch-Schützenvereins-Weisheiten.
Selbstverständlich.
Der Schweinsbraten muss schwimmen und das Helle muss schälern.
Wir reden aber jetzt hier von einer professionellen Produktentwicklung.
Ja, und ein Helles, das ist übrigens das Thema.
Wir sind ein Helles muss laufen, deswegen muss dieser Stresstest irgendwann eingebaut werden in diese Produktentwicklung. Den haben wir eingebaut.
Und ja, mit den Autos hat den Stresstest fast absichtlich gegen die Wand.
Richtig, gell? Schau, merkst du es. Du fährst absichtlich gegen die Wand. Und das habe ich gesagt, fahrst du mal absichtlich gegen die Wand am Freitag auf die Nacht mit dem Dragl.
Also ich war einer von den Dummies, bei mir hat es hingehauen. Ich habe gesagt, hört's aber zu, bei mir hat es hingehauen, nicht mir hat es hingehauen. Das ist ein Unterschied.
Verzeihung, Herr Braumeister, das ist eine Dienstanweisung, ich frage nur. Ja.
Darf ich da einstimmen, wenn ich mir auf den Haufen voll bin, Herr Scheibert? Selbstverständlich.
Also es gibt, das sind die Momente, wo du halt sagst, ja, deswegen arbeitest du in der Brauerei, gell?
Und deswegen auch bei der Berufsfall, oder wie
war
das?
Und deswegen machen wir es auch im Podcast, weil wenn man das in einem offiziellen Gespräch war, ich da schon sechsmal auf den Fuß gestiegen.
Übrigens, das ist noch immer einer meiner geilsten Momente, Einreise USA, Immigration Check. Ja, wenn du halt auf den Flieger runterkommst und du gehst dort hin. Und die Erlebnisse sind teilweise sehr unterschiedlich immer gewesen. Dass der wieder der Immigration Officer so war. Aber erst vor kurzem habe ich einen gehabt und das war sensationell. Und dann, ja, was ihr checkt, die nimmt deine Foto, deine Fingerabdrücke und. Und dann hat er gefragt, was ich beruflich mache. Ja, ich arbeite für eine Brauerei und ich repräsentiere die Brauerei hier und bla bla bla. Und dann hat er gesagt, ah, okay. Und habe gesagt, ja, ich bin halt auch Brauer und hin und her. Und dann hat er gesagt, ja, passt. Hat er alles eingecheckt und hat er gesagt, so, one last question. Und ich so, ja, was will er? Und dann hat er gesagt, so, sein Neffe studiert jetzt gerade einen Bachelor in Chemie und der hat auch überlegt, ob er nicht halt im Bier, Craft Beer arbeiten will und entweder, dass er in die Brauerei geht oder halt noch einen Master macht in dem Bereich und so weiter, ob ich das empfehlen kann. Und dann habe ich so schmunzeln müssen und habe gesagt, das ist eine tolle Frage, habe ich gesagt, so, und meine Antwort war dann, you're not gonna get rich by making or selling beer, but you're gonna be very happy. Und dann hat er gesagt, oh, I'm gonna tell him this, das werde ich ihm sagen, weil das ist der beste Grund, einen Job zu machen. Ja, habe ich gesagt, absolut. Ja, sehe ich genauso.
Absolut.
Ja? Also reich werden da man nicht unbedingt, aber wir werden, man ist sehr glücklich.
Bier allein macht nicht glücklich, man muss sich schon Bier davon kaufen. Ja,
okay, genug der Exkursion, gehen wir wieder zurück. Also wir haben gesagt, Hopfen haben wir unterschiedlich, weil das Original ist ja, und das hatte durch die Craft-Bier-Bewegung so ein bisschen an Trend bekommen, aber bei uns war es ja schon immer Trend, Single-Hop-Bier, also da ist eine A-Hopfensorte drin verarbeitet. Bei neuen Hellen jetzt sind drei. Also du sagst, der Saphir, der Select.
Und die Perle als Grundhopfen.
Weil die Perle haben wir ja auch im Original.
Im Original haben wir 100% Perle.
Genau. Also da haben wir einen Unterschied. Wir haben einen Unterschied im Maischverfahren, Dekoktion, Infusion und wir haben ganz am Anfang auch schon gesagt, also P11-Bier, also eigentlich von der Stammwürze sind wir weniger und auch vom Alkohol weniger. Das sind jetzt natürlich drei Punkte, die natürlich schon extremen Einfluss aufs Bier haben. Ja, also natürlich Körper, Alkohol. Alkohol ist einer der wichtigsten Geschmacksträger im Bier, genauso wie der Hopfen. Was, glaube ich, ganz fasziniert ist, wenn ich das oft auch Leuten erklärt habe, dass die Leute etwas verwundert, überrascht. Auf jeden Fall, sie fanden es immer sehr interessant, wenn man erklärt hat, was eigentlich das Maisverfahren, was das für einen Einfluss haben kann. Also was die erste Entscheidung eigentlich ist beim Schrot mit Wasser zusammenführen, nicht nur die Temperatur, sondern auch wie ich es mache und in welchen Schritten ich es mache. Denn das muss man ja natürlich auch wissen, wie du schon richtig gesagt hast, jedes Bier bei uns wird mit der Dekoktion gemacht, außer das Helle. Das ist halt auch um einiges teurer dann. Ne? Also wenn ich jetzt Dekoktionsverfahren mache, ja, ich brauche länger, ja, ich habe mehr Energieeinsatz. Ja. Also das ist natürlich einfach von der Herstellung her auch ein sogar mal produktionskostentechnischer Aspekt, der da einen Unterschied spielt. Aber wir haben jetzt im Sudhaus quasi drei große Unterschiede ausgemacht. Wie schaut es denn danach aus? Weil du hast auch schon ganz richtig gesagt vorher, das Weißbier, das macht die Hefe. Ja? Also da hat die Hefe einen extrem großen Einfluss. Wie ist das jetzt ja. halt bei Hell Original?
Ja, nochmal kurz zum Sudhaus. Also das ist nicht, dass es jetzt suggeriert, das Bier ist billig hergestellt. Also gar nicht. Weil wir dafür einen Hopfen haben, wir haben einen Aroma-Hopfen, der dafür einen Ticken mehr kostet wie Perle. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ja, du hast weniger Energieeinsatz, somit ist es wahrscheinlich energietechnisch einen Ticken günstiger herzustellen. Aber das war nicht die Intention. Die Intention war, um sich wirklich zu differenzieren, dass wir nicht zwei gleiche Produkte haben, weil dann kann ich gleich das eine ins andere abfüllen. Aber das genau. war ja nicht die Idee und auch nicht der Ansatz. Gut, gärungstechnisch, ja. Gärungstechnisch muss ich jetzt die leider enttäuschen, da sind wir relativ ähnlich. Aber bewusst, weil wir einfach ein richtig gutes Hefemanagement haben mittlerweile, das wir vor ein paar Jahren mal modifiziert haben und immer weiter ausbauen. Also wir messen ja wirklich bei jedem Anstellen, also bevor wir Hefe geben, messen wir die Hefezellzahl und die Viabilität, also den Leben-Tod-Anteil der Hefezellen, der natürlich so hoch wie möglich sein muss. Also hoch wie möglich heißt über 95%. Weil so siehst du halt, du willst ja nur die frische und lebende, gärkräftige Hefen einsetzen und machen dann auch einen Teil Propagationshefe, also frische Reinzucht mit einem Teil Erntehefe vermischt, also so ganz ins Detail und welche Verhältnis müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Das ist ja ein bisschen interne Geschichte, Rezeptgeheimnisse. Aber grundsätzlich ist da tatsächlich nicht so viel zum Original, weil das für Hellbiere einfach funktioniert. Du bringst ja andere Fracht mit rein, sage ich jetzt mal. Weil du durch Dekoktion und viel mehr Zucker hast, wie gesagt, die dann auch höher oder anders vergoren werden oder mehr vergoren wird, wie bei dem neuen Hellen, wo ich einen Ticken anders lege. Da möchte ich ja gar nicht so ganz, ganz hoch vergären, weil du brauchst, also das ist auch wieder, das haben wir wieder, wie ich vorher gesagt habe, der Unterschied zwischen wasserig und vollmundig. Irgendwo diese Gratwanderung. Und da sagen wir auch mit, der Unterschied ist dann, wäre dann zwischen mastig und trocken. Also wir wollen schon eher ein trockenes Bier haben, aber halt auch nicht zu sehr hochvergoren, weil dann ist es auch wieder zu schlank, zu wenig vollmundig. Zu viel Restzucker willst du auch nicht haben, weil dann wird das ganze Ding einfach mastig und breit. Also so richtig, ja, dass man halt den letzten Schluck rausbeißen muss, schon fast aus der Flasche oder aus dem Maskrug. Und das macht halt auch keinen Sinn. Aber da schauen wir halt einfach, dass wir nicht ganz so hoch vergoren sind wie beim Original, weil wir da halt auch uns einen Ticken mehr Vollmündigkeit erschwindeln quasi.
Also im Endeffekt kann man sagen, die großen Unterschiede wären im Sudhaus die Basis gelegt. Hinten raus theoretisch oder auch praktisch hat das Original und das Helle eine ähnliche Reise oder eine gleiche
richtig,
Reise.
Richtig, richtig, ja. Die Hefe hat halt da weniger zu beißen wie beim Original. Also deshalb wird das Bier natürlich anders. Aber grundsätzlich ist die Hefe ist die gleiche und die Gärführung ist die gleiche. Die Lagerung ganz genauso, also Reifung und Lagerung und auch die Zeit, also vielleicht nicht ganz gleich. Wir haben da, ja, also ich sage immer grundsätzlich umso stärker, umso länger. Also das Helle vielleicht bei irgendwie 3 Wochen, das Original 4 Wochen, Festbier sind wir schon bei 6 Wochen, was das wirklich im Lagertank bei 0 bis minus 1 Grad ausreift.
Und dann Filtration, Abfüllung ist auch Standard, hätte ich jetzt mal behauptet. Richtig, ja. Also ja. Da kann man ja dann in dem Sinne auch nicht mehr viel machen. Ne?
Also das Thema ganz same, genau. Same, but different trifft zu sozusagen.
Ja, es ist halt interessant, dass man durch diese einzelnen Aspekte halt schon sehr viel Einfluss nehmen kann. Also, dass man halt jetzt sagen kann, okay, pass auf, klar habe ich jetzt mit dem Hopfen, wenn man das jemandem erklärt, ja, klar habe ich einen anderen Hopfen, habe ich ein ganz anderes Geschmacksprofil. Aber vor allem auch, glaube ich, diese 0,3% Alkohol sich auswirken, ist, glaube ich, auch vielen Leuten einfach nicht so bewusst. Ja. Aber wenn man sich das halt mal ausrechnet, also 0,5% wären ja schon mal 10% des kompletten Alkoholgehalts. Ja. Also
so man muss sich
sehen,
so
in Relation
ja.
halt
so muss einfach das, so sehen. So muss das sein, ja, ja, das ist richtig.
Genau. Aber jetzt haben wir sehr viel über diese Unterschiede geredet. Ich hätte jetzt gesagt, wenn wir uns jetzt auch ein bisschen über die Entwicklung der beiden Biere jetzt in der Brauerei, die letzten 5 Jahre, die es gehabt hat und auch die Markteinführung anschauen, dann muss aber jetzt einmal nebenbei einmal verkosten. Weil das ist sonst hier sehr viel Theorie und wenig Praxis.
Absolut. So schaut's aus.
Ja, absolut. Das, ja, Anton, jo. Lange hinter dich und gib uns die Verkostungspokale und die Biere, bitte.
Man reiche weiter.
Also wir haben ja auch schon über die Ding gesprochen, über die Zielgruppe, also die etwas verjüngen als die klassische Weinstephaner Bier-Zielgruppe. Wir wollten damit dann halt auch diesen aktuellen Trend etwas Rechnung tragen mit der Euroflasche. Und haben auch ein ganz anderes Etikett und Farbschema dafür gefunden und, genau. und ja, uns ausgesucht, hat vor allem auch ganz klassisch den Hintergrund gehabt, weil diese Retro-Dinger oder diese Retro-Etiketten, diese Retro-Designs natürlich da auch etwas en vogue
absolut.
Sind und waren, absolut. Aber eigentlich hat es einen ganz pragmatischen Grund. Ja. Man wollte ja den Originaltrinker, den Treuen, beschützen, dass man ihm sein Produkt nicht verändert oder wegnimmt, aber man wollte auch ein bisschen Missverständnisse im Getränkemarkt oder im Wirtshaus vorbeugen, dass man sagt, nicht nur andere Flasche, sondern auch ein komplett anderes Auftreten und eine komplett andere Sicht oder Optik, damit es da überhaupt keine Verwechslungen gibt.
Absolut, also das war ein großer Punkt. Natürlich war das am Anfang auch nicht immer einfach, das zu erklären. Also ich meine, wir sitzen jetzt da, lassen uns kurz mal spicken und sprechen schon fast eine Stunde über zwei Hellbiere. Ja? Also und ihr habt es jetzt alle gesehen und wir haben das natürlich auch die ganze Zeit auf dem Zettel gehabt, das Thema ist komplex und das kannst du nicht im Getränkemarkt oder in der Gastronomie in 20 Sekunden erklären oder in der Entscheidung, wenn der Kunde vor dem Regal steht und sagt, welches helle Kaffee man jetzt hat.
Ja.
Ja, das kannst du nicht erklären. Also versuchst du natürlich den Markenauftritt auch so zu gestalten, dass ein Unterschied da ist und dass ein Unterschied auch sichtbar ist und im Optimalfall, dass die Flasche gleich, und inklusive Kasten, weil der natürlich auch andere Farbe hat, dass gleich das Auge trinkt mit, sage ich jetzt mal, das Auge erstmal von einer anderen Person einfach angesprochen wird. Und das war der Feuche. Also wir haben natürlich gewusst, wir wollen mit diesem Bier eine jüngere Zielgruppe erreichen. Und auf was spricht diese jüngere Zielgruppe? Oder ist einfach dieses Thema Retro, Vintage etc. einfach ein Thema, das gespult wird und das ins Auge sticht. Was wir gemacht haben ist, wir haben gedacht, wir müssen das Rad vielleicht gar nicht neu erfinden, weil ich meine, nicht alles, was früher gemacht worden ist, ist schlecht. Und haben uns dann eben Inspiration in unseren alten Etiketten geholt. Also ihr könnt euch das wirklich ganz pragmatisch vorstellen. Wir sind ins Archiv gegangen, haben ein altes Buch abgestaubt, wo alte Etiketten drin waren und haben da mal durchgeschaut, ob da irgendwas Cooles dabei ist. Und tatsächlich ist das Etikett, was man jetzt bei unserem neuen Weinstephaner Hellen sieht, eine abgewandelte Version vom ehemaligen Exportbier der Brauerei. Das damals rot war. Also es ist eine ganz andere Farbgebung, aber natürlich hat man auch hier wieder den Punkt.
Zum Glück ist man auf Blau zurückgekommen.
Genau, also es ist für dich als großer Fan des Amateurfußballs natürlich wichtig, aber das ist...
Wer Hintergründe zu diesem jetzt wieder aufkommenden Beef...
Bitte Stadionbier-Episode anschauen.
Die Stadionbier-Episode anschauen.
Nein, aber tatsächlich war das dann ein großer Punkt, dass man natürlich einerseits haben wir natürlich Blau als Farbe unserer Brauerei, das ist klar. Andererseits war aber auch diese spielerischen Hellblautöne auch dieses Bier Helles in der Euroflasche Thema. Also man hat da natürlich schon auch einen gewissen Druck vom Markt her gehabt, nicht komplett aus dieser Kategorie rauszufallen. Entsprechend hat sich das Ganze dann entwickelt und was dabei herausgekommen ist eben dieses hellblau-beige Etikett auf einem leicht strukturierten Papier, weil auch durch das Papier natürlich, wenn man das mal anlangt und mal anschaut, so ein gewisser Vintage-Charakter rauskommt. Und ich denke, dass das uns sehr gelungen ist. Also wir haben da so kleine Schraffuren drin, die so ein bisschen diesen, quasi so das Etikett leicht angerissen Charakter mit reinbringt. Ja, also ich nenne es jetzt Baustellenbier. Ja, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter und es hat auch wunderbar funktioniert. Und war aber auch nicht von heute auf morgen. Also das war auch ein Thema, das wir über mehrere Monate lang gespielt haben, bis wir tatsächlich gesagt haben, ja, das ist das Etikett, was wir wollen. Wir haben weiter experimentiert mit einem roten Kasten, mit einem roten Etikett, mit ganz anderen Farben. Irgendwann waren wir mal in einer grünen Geschichte sogar drin, was wir aber schnell verworfen haben. Und letztlich hat sich aber dann rausgestellt, ja, das Hellblaue ist wahrscheinlich einfach die beste Option. Und so hat sich das auch letztlich rausgestellt. Und das...
Ja, was ich dann halt von Kunden gehört habe, vor allem von Gastronomiekunden, die haben gesagt, ja, ist einmal der Deckel, also der Kronkorken, anders, ja, weil wenn die im Schubfach das Bier ausnehmen wollen, dass sie, du wirst nicht, sind dann zweimal zurückgestellt, weil es das falsche erwischt, ja, und diese Schnellgriff-Mentalität, was schnell in den Kühlschrank reingriffen, schnell in den Schubfach gegriffen oder auf der Tankstelle oder sonst wo, da darf es keine Verwechslungen geben.
Ja.
Weil sonst verprellt man sich an treuen Kunden, der eigentlich nur Original haben wollte. Und ja, im anderen Umkehrschluss ist es vielleicht, oder in die andere Richtung, ist es vielleicht nicht gar so tragisch, wenn jetzt der jüngere Konsument, der will so das Hellbier haben, das, was er kennt, Euroflasche, bla bla bla, und wenn der dann mal das Original hat, dann wird er sagen, ja, ist auch Hellbier, ist vielleicht jetzt nicht genau das. Aber ich glaube, wenn man der Originaltrinker ist und dann das versehentlich das Helle trinkt, ist es ein anderer Weg als in die andere Richtung. Also dass er jetzt sagt, okay, weil es halt einfach ein bisschen weniger ist und weil es halt ein bisschen...
Du musst upgrade, ist immer besser wie downgrade.
Wir sprechen nicht von Downgrades bei unseren Bierenherrschaften, gell? Also da muss ich jetzt doch kurz PR alle bei euch beiden auf den Fuß steigen, weil das machen wir nicht.
Ja, das haben wir ja nicht
alkoholtechnisch,
gesagt.
Alkoholtechnisch.
Okay, dann bin
noch,
ich an Bord.
Wenn es nach oben geht, wenn es in die intensivere Richtung
Absolut.
Geht, halt einfach ein anderes Erlebnis ist oder das anders wahrgenommen wird in der Konsumentenpsychologie, als wenn ich jetzt dann weniger kriege, als was ich erwarte.
Definitiv.
Das ist es halt.
Definitiv.
Einfach. Also vor allem von der Intensität und so weiter. Wobei natürlich, und das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal intensiv gemacht, und vor allem bei Hopfingbieren lasse ich ja die gern 2-3 Minuten mal stehen, um zu schauen, ob die Hopfennote dann im Glas noch immer so ist, als wenn es frisch eingeschenkt ist.
Probiert es ja ruhig schon mal, weil ich muss noch auf eins unbedingt eingehen, und das ist tatsächlich unser Veröffentlichungszeitpunkt. Weil das war nur
ein Marketing, das war eine geile Nummer.
Marketing-Vertriebsthema dann damals noch gewesen. Jeder kann sich an die Corona-Zeit erinnern, auch wenn sie irgendwie gefühlt aus jedem Hirn gestrichen ist, diese eineinhalb Jahr. Wir haben unser Bier, dieses Helle, veröffentlicht im Mai 2020. Und das war ein Zeitpunkt, mit dem wir auch ein gewisses Risiko eingegangen sind damals, weil wir natürlich nicht gewusst haben, es war komplett ungewiss. Ja, 2 Monate Lockdown, was passiert dann? Geht's weiter, geht's nicht weiter? Was machen die Leute? Wo darf man sich bewegen? Wo darf man sich nicht bewegen? Darf man in der Gastronomie, darf man in Handel, Lieferdienste, keine Ahnung. Und unser Gedanke war doch, wir führen dieses Ding im Mai 2020 ein. Und der Hintergrund war, weil wir die 2 Monate Lockdown tatsächlich auch leid waren und so ein bisschen Aufbruchsstimmung vermitteln wollten. Und das war der richtige Weg. Also das hat von Anfang an hat es wieder so den Blick nach vorne gegeben, nachdem diese 2 Monate wirklich ekelhaft waren und man noch gar nicht gewusst hat, was da noch Neues kommt. Ich meine, das haben wir dann noch einige Male in den Lockdown geschickt worden danach. Aber es hat eine gute Aufbruchstimmung vermittelt und es hat gezeigt, ja, die Welt bleibt nicht stehen, auch wenn sie gerade im wahrsten Sinne des Wortes stehen blieb. Ja.
Ja, also es war natürlich ein gewisses Wagnis, aber im
Absolut.
Endeffekt jetzt dann retrospektiv gesehen und vor allem auch die sag ich mal, einfache Grundüberlegung. Und ich habe meinen Chef darauf angesprochen, Jahre später, aber er hat das dann auch ganz offen gesagt. Er hat gesagt, ja, es war eine ganz einfache Grundüberlegung. Auch. Man wollte nicht nur ein Signal machen, hat er gesagt, jeder andere hatte die Hosen voll, weil die haben nichts gemacht und wir haben einfach nur ein neues Produkt rausgebracht und haben diese Markteinführung gemacht und waren quasi die einzigen, die etwas getan haben. Wir mussten keine Kampagnen fahren, wir mussten keine Werbung machen oder sonst irgendetwas, sondern allein durch das, dass wir überhaupt ein Produkt rausgebracht haben, haben wir eine verzehnfachte Präsenz mit unserer Marke und unserem Produkt gehabt, als jeder andere, die in Schockstarre waren und nichts gemacht haben. Das ist natürlich ein extremes gemacht, Risiko in so einer Zeit, weil du nicht weißt, was danach kommt und so weiter.
Ja.
Aber die Aufmerksamkeit des Konsumenten, des Handels, der Gastronomie war da in dem Moment sicher, weil du in diesem ganzen Feld der Brauereien hier im Bayerischen oder im Deutschen oder auch im internationalen Feld du warst halt einer der wenigen oder praktisch der Einzige, der aktiv was gemacht hat.
Ja. Und die Leute haben nichts machen können. Das heißt, du warst nicht in der Gastro, du hast keinen Fassbedringer können, du hast nirgends
da war der Wegbiercharakter perfekt.
Die haben ja eh nur im Getränkemarkt einkaufen können. Und dann war natürlich ein Flaschenbier toll.
Ja.
Und dann haben die ja
in der Zeit das einzige keine neue Feste, Bier, das gar nichts.
Und da war halt einfach, ja, das war natürlich, im Nachhinein gesehen, da war es natürlich wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, um das zu machen.
Wie gesagt, Wagnis, weil du weißt halt nicht, was dann auch kommt. Aber es ist halt voll aufgegangen. Und es war wirklich so, die Aufmerksamkeit in jedem Getränkemarkt, egal wo wir waren, in jedem Medium, war uns gewiss, dass wir in quasi in der Hochphase dieser Pandemie ein neues Produkt auf den Markt bringen.
Ja, Wagnis im Sinne halt, weil, wie gesagt, das ist eine neue Flasche, neue Kiste, die wir vorher nicht hatten. Das heißt, du hast riesige Investitionskosten gehabt und gehst du da mal in Vorleistung und wenn du natürlich da auf die Schnauze fallst, dann wird das halt schwierig.
Die Ausgebelaune der Konsumenten in der Zeit, weil keiner weiß, was halt die Zukunft bringt. Deswegen, es war ein Wagnis, aber im Endeffekt, das ist so, wie war das? Jetzt kommen wir zurück zum Fußball. Paul Breitner, der mal gesagt hat, so, alle hatten die Hosen voll, aber bei mir lief es ganz flüssig, ne? Beim Elfmeter bei den 1990er WM. Ja, aber so ein bisschen war das. Ja? Also bei uns lief es halt ganz süffig.
Oh mein Gott.
Ja. Ja, aber wir haben ja schon mal eine verkostet,
Tobi. Mein Haus war so obzelt. Kinders.
So, aber jetzt haben wir schon mal eine verkostet.
Trinken wir erst einmal einen Schluck, oder, Toni?
Ihr trinkt das Falsche, oder? Also
ihr habt jetzt unterschiedlich. Keins unserer Biere ist falsch.
Nein, ich sage nur unterschiedlich, weil wir müssen schon dasselbe trinken alle, oder?
Okay. Ja, helles.
Gut.
Helles.
Dann.
Prost.
Prost beieinander.
Und das ist halt, was für mich jetzt mittlerweile das Helle definiert und warum ich es so gern habe, das ist diese Alpenwiese. Das ist dieser florale Hopfen, der halt diese Topnote dieses floralen Hopfens, ja.
Ihr seht, ja, ich mag das auch gern. Also das, wie gesagt, das ist der Saphir, das ist nicht ohne Grund, mag ich den Hopfen so gern. Der bringt halt genau das rein, der macht genau das, was er soll. Er bringt diese, ja, du nennst es Alpenwiese, also ich sage immer so ein bisschen grasig, ein bisschen zitrusartiger, ein bisschen so, und dann einfach diese schöne, fruchtigen, hopfigen Noten, aber halt sehr dezent. Das ist jetzt nicht so, darf man sich jetzt nicht vorstellen, wie bei einem Pils, wo man sagt, okay, voll hopfig. Nein, ist eben nicht, sondern es ist sehr dezent. Also hat schon auch das Malzige, das Getreidige in der Nase vom Malz.
Ja. Aber hat das ein bisschen leicht strohig.
Passt dann einfach schon, gut zusammen.
Ja. Ja, absolut. Absolut.
Und im Vergleich dazu halt, das Original hat halt einen eher Malzkörper betonten Geruch. Da ist einfach der Hopfen kaum bis wenig präsent in der Nase. Aber das Original hat, wie ich finde, dann halt einfach hinten raus performt es. Also das Helle performt vom Anfang weg, ja, ist oder eher am Anfang des Genusses, beim Riechen und beim initialen Schluck in Führung, sage ich jetzt mal, für mich. Wobei hinten raus halt das Original kommt, weil das halt so mir das Original so richtig schön diesen so trigeminalen Nerv.
So eine leichte Bittere, aber so eine angenehme Bittere. Genau.
Das ist so richtig schön und das bleibt ein paar Sekunden und dann fadet es so ein bisschen aus und dann denkst du, ja, fein und jetzt noch einen Schluck.
Ja, weißt? Genau.
Das ist und deswegen sage ich, und das ist jetzt mein Hot Take des Ganzen, ja, für mich ist das Original ein Speisenbier, ja, weil genau durch diese Bittere, die hinten raus bleibt, weißt, das tut dir, wenn du jetzt dann dazu was isst, ja, gibt dir das ab diese Pause beim Essen, bevor du den nächsten Bissen nimmst, ja, weil du halt einfach dieses Geschmacksempfindungserlebnis hast, ja, gut, und jetzt nehme ich meinen nächsten Bissen, ja, weil das Bier was dazu leistet, weil das eine eigene Stellung hat während des Genusses. Das Helle geht bei dem Essen, also wenn du jetzt dann sagst, das klassische bayerische Wirtshausessen, ein Schnitzel, ein Schweinsbraten, das geht da unter. Das ist da nicht präsent, weil einfach jedes Essen in meiner Empfindung einfach das übertüncht. Ja? Es ist dann nur noch ein Durstlöscher.
Ich bin voll bei
Abschwarm, dir. Aber es steht nicht daneben. Es steht nicht gleichberechtigt und das Original schon. Und deswegen sage ich auch, das als Flaschenbier, vor allem, ich liebe ja auch unsere 03er Flasche, ja? Jetzt, wenn ich wieder im Urlaub am Fahrkassi bin, ja, oder daheim am Balkon, ja, 03er, helles, in meiner Hängematte, Kühlbox daneben, Ramba Zamba,
da geht's. Brauchst du aber Kühlbox, weil sonst da rennst du, gell?
Ja, also da geht's ab, ja.
Ja, das ist
das Original so. Ist aber das, wo ich sag, Fassbier, Wirtshaus, schön im Biergarten, wo einfach dieser primäre, eher vordergründige Geschmackseffekt, den es hat, passender ist.
Ja. Nein, ich bin da komplett bei dir. Also das stimmt ja da zu 100% zu. Da sind wir auch bei diesen Gelegenheiten, wo es gut ist. Ich meine, ich habe vor kurzem eine Grill-Episode gehabt, die ich mir mit viel Freude angehört habe. Ja, und da habe ich mir auch gedacht, also ich hätte sogar noch gesagt, also das ist auch dieses Bier während des Grillens. Also das ist auch ganz, ganz entscheidend.
Das, heißt, das auch, am Grill stehen.
Ja, das Bier. Am Grill stehen. Das ist ja
also, das ist für mich Helles.
Ich bin ja wirklich überzeugt, dass du, ich glaube, das ist gar nicht erlaubt, wahrscheinlich sogar. Weil, also, wenn jetzt ich im Garten stehe und grill und habe kein Bier in der Hand, dann ist das wie so, ich glaube, der Nachbar da dann hat einen Notruf oder
so. Nein, das ist so wie am Sonntag
seine so eine stumme Hilfeschrei, weißt du schon, wenn ich ohne Bier am Grill stehe, dann weißt du, irgendwas stimmt da nicht, das ist so eine stumme Hilfeschrei, also, weißt du, irgendwas ist da. Also, du musst natürlich beim Grillen, weil du musst ja halt wegen der Hitze und so, wegen Flüssigkeitsverlust, habt ihr alles super wunderbar thematisiert, also hört euch das aus, das ist Wahnsinn.
Stay hydrated.
Und gesagt, das ist echt so, wenn du jetzt sagst, vorher von mir aus noch grillen, weil damit der Garten auch schön ausschaut, da kannst du dann wirklich, wenn du schwitzt, sagst, okay, du hast da das helle Alkoholfrei rein, einfach nur zum Durchlöschen. Und beim Grillen, wenn du dann schon zwei Original trinkst oder so, dann hast du ihn einfach nachher, dann kannst, also mir geht es zumindest so, dann bin ich schon satt, dann kann ich halt einfach nichts mehr essen. Aber wenn ich beim Grillen Helles. Zwei helle trinke, dann ist das einfach einmal frei. Das ist, du schießt am Grill und das trinkst du und auf einmal merkst du gar nicht, hast du schon zwei Bier getrunken, weil es einfach wunderbar läuft. Und dann sitze ich hier und zum Essen dann schenke ich mir ein Originalei oder ein schönes Weißbier, je nachdem, was ich vor sich für Fleisch auf dem Teller habe.
Das Gute ist,
und das ist dann einfach perfekt, weil zum Essen ist das halt einfach ein Original. Ja. Ganz andere Geschichte, aber zum
Fass.
Grillen, wo du einfach dort stehst und schaust, dass du halt ja nicht verdurst, dann ist ja der Helle ist einfach wunderbar und du kriegst dann auch trotzdem noch Hunger.
Da ist der Hydration Break quasi.
Ja, genau, das ist der Hydration Break. Genau. Anders schaut es dann aber übrigens auch aus, dass unser Helles, wenn das als Zwickel mal die Chance hat zu kriegen. Also ich kaufe mir die Chance ja regelmäßig.
Du mach die Leute nicht so.
Nein, aber ich erkaufe mir das ja. Ich gebe nämlich einmal im Jahr, Jausen für die Braumaster aus. Das müsst ihr wissen. Das ist meine Bestechung, dass ich dann mal entscheiden darf, wenn ich im Braumasterbüro bin, was magst du nur haben, weil ich gebe die Jausen aus, deswegen darf ich sagen. Und ich sage immer dann SBU. Also unser neues Helles ist quasi frisch vom Tank, unfiltriert als Zwickel. Das ist für mich ein Deluxe-Jausen-Brotzeitbier. Ja. Und SBU ist unsere interne Abkürzung für Schüttbier unfiltriert.
Schüttbier war der Projektname. Ja. Weil, wie gesagt, deswegen ein Stresstest, das muss einfach laffen. Darf man das überhaupt sagen, Toni?
Ja, also ich schwitze nicht, weil es da drin so warm ist.
Ja, genau. Aber das sei. Ich bin Pressesprecher-Ding. Also
ich verstecke mich jetzt hinter dem Award, dass mich keiner mehr sieht.
Apropos Award, ja
schau,
die Konstanze ist zwar nicht da, aber wir haben uns trotzdem mal ausgetan. Und zwar, weil der Tobi uns mitgebracht hat aus Berlin. Ja, du aus warst Berlin? Ja, genau. Ich durfte bei der Announcement dabei sein in Philadelphia, als uns der World Beer Cup für unser Kristallweißbier in Silber verliehen worden ist. Aber abgeholt den Award, genau das Modell, das hast ja du. Merkst weil was? In Amerika nehmen sie mir den ja wieder weg.
Merkst du was? Ja. Er fliegt nach Philadelphia und du darfst nach Berlin.
So also das. Gut. Ja, aber dafür darfst du ihn auch mit heimnehmen. Ja,
sie hätten ein Lehrfeld verleihen können. Also,
das ja,
ich habe schon über Berlin, gell?
Also nichts gegen Berlin, aber die offizielle Verleihung ist bei der Brewers Conference, wir Craft Brewers Conference.
Ja, genau.
Und diese jetzt woanders in Philadelphia, letzte war da feine her in Las Vegas zum Beispiel, weil rein geschäftlich hat er dahin müssen.
Ja,
und so. Die europäische Preisverleihung ist in Berlin.
Ja.
Wie gesagt, sage ich, Jungs, also was ist mit Barcelona oder mit Paris oder keine Ahnung? Nein, Monaco. Berlin ist auch okay.
Ja. Aber ja, hat eine gute Zeit gehabt, gell?
Berlin ist schön, also Berlin ist wirklich schön, aber so Barcelona am Strand war halt natürlich.
Ja, ich hätte jetzt auch nichts gehört, aber das ist,
Genau, also so viel zu unserem Award. Genau. Dieses Jahr World Beer Cup Silber für unser Kristallweißbier. Jetzt hat der Done uns da wieder schön von dem Ding weg, dass wir uns nicht noch mehr.
Ich ganz kurz mal schnell woanders hinleiten müssen, damit es euch nicht um Kopf und Kragen redet und ihr euch das Kabel gleich mal
in Hals. Ja, aber trotzdem, das fand ich halt so gut, weil das ist zwar ein etwas, denkt man, etwas komischer Ausdruck dafür, aber im Endeffekt ist es das größte Kompliment, wenn ein Brauer dem anderen Brauer sagt, pass auf, Eierhels ist es, aber feier Schüttbier, gell? Also das ist in der Branche
der eines ist der größten,
also, ja. weil mir hat einmal ein Kunde dann gemeint, ja, er interpretiert das, dass man es wegschitt. Ich so, na, also auf die Gedanken bin ich ja nie gekommen, aber als mir dann einmal ein Kunde das gesagt hat, ja, das klingt so negativ, wenn man das halt so wegschitt. Ich so, na, Gottes Willen.
Einschütten.
Abschitten, ja, und ach so, ja, und weil das halt so einfach und so locker geht und weil das halt so gut ist, kann man so gut. Ja. Und dann hat er es auch kapiert, aber ich wollte die Gelegenheit mal nutzen, dass man dieses Vokabular, das sogar mal bei uns in der Branche so ein bisschen geläufiger ist, das mal zu entmythifizieren.
Okay. Gut, dass die Muggel auch verstehen, von was wir reden, oder?
Die Muggel.
Ja, genau, die Muggel. So ganz kurz, wir reden jetzt echt schon ein bisschen lang über zwei.
Ihr macht mich fertig.
Best Practice für Foodbearing.
Ich wollte euch jetzt gerade fragen, macht es ihr einen Unterschied
bei den zwei Bieren? Also ich sage, helles, nix, das ist für mich einfach nur das Balkon, Hängematten, Strand, Boot, was auch immer Bier, wo es nur ums Bierdringer geht. Das ist hell. Und original, das ist das, was du vorher angemahnt hast, das ist für mich Jausenbier, also
Feierabend,
ein Salami, Brotzeit. Ein Brot, ein Schinken, sowas, so einfach Brotzeit, Jausenbrettl. Oder, und da bin ich halt super klassisch eigentlich und total langweilig, Schnitzel.
Perfekt. Passt perfekt.
Schnitzel mit Kartoffelsalat und dann Kernöl-Dressing.
Okay. Ja gut, ich meine, das ist jetzt man muss jetzt auch spezieller machen, was ist, gell? Aber das ist, aber ich sehe deinen Punkt.
Ja, na, wie ich schon gesagt habe, du kannst natürlich ein helles kannst du immer trinken. Also das ist halt einfach der große Vorteil, du kannst zum Frühstück trinken, du kannst das Mittag trinken, du kannst Nachmittag sogar noch arbeiten, weil es halt relativ schlank und leicht ist. Ist zwar nicht dringend empfohlen für gewisse Berufe, aber theoretisch wäre es möglich. Aber das Original ist halt doch schon wirklich ein Bier, wo ich sage, zum Grillen ist halt super das helle und so, wie wir gerade geredet haben. Aber das Original ist halt echt, das ist Feierabend. Wenn du das Original trinkst, das ist Feierabend. Da setze ich mich hin, dann gebe ich mir Zeit, am besten vom Fass. Gemütlich, 1 bis 8 maximal. Und schöne Brotzeit dazu. Also das funktioniert immer. Bei den ganz schweren Sachen, also so schwer meine ich mit so warmen Sachen, das finde ich sehr Brotzeitbier. Bei warmen Sachen, Schnitzel oder Schweinsbraten, da bin ich schon eher bei Weißbier tatsächlich. Ich persönlich.
Okay.
Für mich ist das helle ein Brotzeitbier. Das war genial.
Ich schmeiß ein Gericht mit in den Raum, zu dem ich tatsächlich beides gern trinke. Und das ist ein Wurstsalat.
Du wieder mit deinem Wurstsalat?
Wurstsalat, wir nehmen das mitten im Sommer auf. Wir haben so viel Wurstsalat wie jeder Tag. Deswegen Shoutout wieder an Ingo, meinen Späßel, der das in mein Vokabular gebracht hat, das Wurstsalat wieder. Es ist, und ich mache da sogar noch einen feineren Unterschied.
Es ist sogar Schweizer Wurstsalat.
Bayerischer Wurstsalat.
Mit Leberkäse.
Helles. Und Schweizer Wurstsalat, weil der Käse ein bisschen intensiveres dabei ist.
Und Salz.
Das Original. Und dann hast du nämlich eigentlich das Gericht.
Schau dir den Connoisseur an.
Ich habe ein bisschen was gern vor.
Da hat er komplett recht. Und wenn er mal vom Wurstsalat redet und vom Wurstsalat wieder, dann nächstes Mal blinkt er vielleicht auch einen Wurstsalat mit.
Ja, dann nicht mehr so viel
daher. Nach dem halb sechs ins Museum reisen wir zum Wurstsalat herzaubern oder was? Also jetzt schon langsam.
Das wäre angebracht, aber.
Das wäre wirklich Zeiten. Angebracht.
Das ruf ich gleich drüben im Preisstüber los und lass uns ein Pfund Wurstsalat bringen.
Okay, dann haben wir noch
zwei. Hast du keinen Hunger oder was?
Ja.
Also ich will jetzt nicht aber stressen, aber zwei Sachen haben wir noch, weil ihr habt eine Kleinigkeit mitgebracht und die passt jetzt gerade übrigens absolut perfekt rein, deswegen musste ich vorher auch so lachen. Ich hoffe, die Konstanze kriegt das hin. Und zwar kann sie dann ein Reel daraus schneiden, dieses Reel, das ich euch jetzt zeigen möchte, was mein Mitbringsel ist, quasi einleiten kann, also damit man weiß, worum es geht. Das ist das eine. Aber das andere ist, weil wir da gerade was geredet haben von wegen, ja, man kann halt nicht um 5 Uhr am Abend oder mittags am Abend bei der Arbeit dauernd Bier trinken, das kann nicht jeder Job. Ne? Hast du vollkommen recht, das geht nicht bei jedem Job. Gewisse Jobs haben das sogar eklatant zu vermeiden. Chirurgen, Ärzte, Busfahrer, ja, also wenn ich...
Busfahrer
wenn ich,
vor allen Dingen, ja.
Ja, fände ich jetzt nicht so geil, wenn die das machen.
Fair.
Aber... der letzten ein Reel aufgetaucht. Na, wo ist es? Genau, hier. Und zwar hat es ein Podcast aus Österreich gedroppt, der heißt The Wurst Guide. Sehr empfehlenswert.
Er sieht gut auf jeden Fall.
Ja. Sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall geht es hier um Folgendes.
Andere Länder, wo es besser ist als in unserem Land hier in der Bundesrepublik Deutschland.
Generell gibt es kein Alkoholverbot am Arbeitsplatz in Österreich. Das heißt, ein Satel zum Mittag wird keinen Entlassungsgrund darstellen.
Man bringt den Spritzwein.
Die Österreich-Karte ziehen, gell?
Aber ich mein, du musst ja sogar trinken am Arbeitsplatz, beziehungsweise nicht trinken, verkosten. Ja,
aber verkosten. In Österreich gibt es kein generelles Verbot. für Alkohol am Arbeitsplatz. Also das seid halt zum Mittag, ja, schön, dass es auch in Österreich in den Nachrichten läuft.
Das ist ein Grundrecht, oder?
Ich weiß ich nicht, aber schön, dass es in Österreich in den Nachrichten läuft.
Bier ist in Bayern ja auch ein Grundnahrungsmittel. Ja.
Also. Und schön fand ich da dazu so reingeschnitten, einfach um für den Vibe, den ehemaligen Wiener Bürgermeister, den Michael Häupl, der nach der offiziellen Ankündigung der Beendigung der Koalitionsverhandlungen gesagt hat, man bringe den Spritzwein.
Nein. Ich habe euch auch eine Kleinigkeit mitgebracht.
Oh ja, bitte.
Und zwar, es ist, du könntest dich vielleicht erinnern, ich glaube nicht, dass du dich daran erinnerst, alternative Namen für unser Wein Stefaner Helles
damals. Ja, habe ich noch gar keinen einzigen gehört.
Ich habe jetzt mal drei dabei. Ja. Das eine war das Wein Stefaner Klosterbier, weil wir damals dieses Klosterthema auch überlegt haben, weil wir haben ja hier auf unserer Flasche, wer sich die Flasche anschaut,
den alten Kupferstich
drauf. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wollen wir dieses Klosterthema wieder betonen. Haben wir uns dann aber gedacht, naja, das irgendwie passt dieses, ich nenne es jetzt alt, nicht im Sinne von alt verstaubt, sondern dieses alt angehauchte Bild dieses Klosterbiers passt nicht ganz zu dem Bier. Oder passt nicht ganz, passt nicht zu dem Bier.
Ja, das würde eher bei unserem Kellerbier, bei so einem Kupferfarbenen sehen.
Dann haben wir noch gehabt, Wein Stefaner Berghäube. Berghäube war Überlegung wert. Das Thema Häube war aber vielleicht ein Ticken zu bayerisch, um das Bier weiter in die Welt auszudrängen. Weil man weiß ja, dass der bayerische Dialekt nicht immer einfach auszusprechen ist.
Ja, also Richtung südlich in die Alpen wird es funktionieren, Richtung Norden schwieriger.
Hat auf jeden Fall die Endrunde erreicht. Und mein persönlicher Favorit, nicht nur, weil ich es mir selber gedacht habe, aber ich war ein Riesenfan aufgrund der Flaschenform von Wein Stefaner Bummel.
Was?
Bummel.
Bummel?
Bummel. Das war ein Stefaner Bummel.
Was heißt das in dem Zusammenhang, Bummel?
Das ist ein Bummel, so eine Flasche, weißt du so.
Also das ist quasi so
unangenehmlich. Aha. Genau, so ein Bummel.
Mhm. Im Vergleich zu anderen Flaschen ist es der Bummel.
Genau.
Aber sagen wir wieder, beim bayerischen Dialekt wird es wieder schwierig woanders, gell?
Richtig. Wenn
uns die Österreicher schon nicht verstehen.
Das ist ja das.
Ja, also bei uns ist Bummel, also wenn du jetzt Karten spielst, Schnapsen oder Warten oder sowas, ne, und du verlierst halt ein Spiel, kriegst halt oben so, wird so ein Bummel gemalt. Ja. Das ist bei uns ein Bummel.
Ja, lantig. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob... Was ist jetzt im bayerischen Ochs oder Stier? Und zwar sagt man Bummel. Eins von beiden, ich weiß aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall.
Ja, zum Ochs wahrscheinlich. Bummel, ja. Also mein Favorit wäre die Berghäube.
Die Berghäube, aber die heben wir uns auf, wenn wir irgendwann ein sehr, sehr besonderes Bier machen.
Weil ich persönlich auch finde, dass es ein super Almenbier ist, gell? Das helle.
Das war ja der Punkt.
Stell dir vor, du gehst auf die Alm, gehst im Sommer oder im Herbst wandern, gehst auf die Alm auf und dann huckst du hin, wirst noch 2-3 Stunden wandern, bist eh schon miert und durstig und nachher stellen sie da das eiskalt in der Flasche her.
Ja, natürlich, das ist klar, aber das kannst du dann so sagen. Ich glaube, wir haben uns dann dagegen entschieden, weil halt einfach, wie gesagt, international, national und international, Helles ist halt die Kategorie, du brauchst das.
Helles ist gelernt.
Nee, das passt. Übrigens muss ich ja im Nachhinein immer noch ein Kompliment machen an dieses Etikett, das ist wirklich, wirklich genial. Ich sage nach wie vor, ich glaube, dass wir, ein Großteil des Erfolgs ist das Etikett,
ja, logisch,
mit
ja.
Sicherheit, weil das einfach super ansprechend ist, also mit den zwei Farben, das ist echt cool. Und da haben wir uns auch gut ergänzt, weil der Erstkauf ist ja immer die Optik. Also du kaufst das, weil, wow, wie schaut das aus?
Was
ist für Brauerei? Wenn Stefan, kenne ich vielleicht nicht. Aber Herzegoro, Helles, schaut schön aus, nimm ich. Aber wenn der Zweitkauf ist, dann natürlich der Inhalt. Wenn es nicht schmeckt, kauft es eh keiner mehr.
Richtig.
Aber du musst erst einmal überhaupt die Leute erreichen. Und deshalb ist dieses Etikett und die Flasche und dieses Marketing heute war extrem wichtig.
Ja.
Nein, ist wirklich sehr gelungen. Also auch prinzipiell das Bier ist gelungen, Aufmachen und jetzt 5 Jahre später, also wir haben, um das mal zusammenzufassen, von unserem Original nichts verloren. Wir haben da nichts kannibalisiert. Wir haben uns eine neue Zielgruppe zur Brauerei erschlossen. Also eine diese Verjüngung und dieses wieder relevant sein für eine neue Zielgruppe haben wir erreicht. Und wir haben ein sehr solides, neues, super Produkt in unserem Portfolio aufgenommen, das uns ergänzt. Und deshalb jetzt an Tada, gibt es bei uns 2 Hellbiere. Schön, dass ihr uns da jetzt ein Gefühl 3 Stunden zugehört habt, wie wir über das reden.
Und nochmal Tada, ihr kennt noch was gewinnen.
Genau. Magst du das machen?
Selbstverständlich, gerne. Wenn ihr Lust habt, eines dieser beiden Biere zu probieren, dann lege ich jetzt gleich noch einen drauf, weil du hast eigentlich jeweils ein Paket aus dem Online-Shop gemacht und ich stocke jetzt das auf und mache pro Bier ein Tragel draus. Und alles, was ihr dafür tun müsst, kommentiert bei uns unter diesem Reel, das die Konstanze jetzt aus diesem Teil zusammengeschnitten hat, welches Bier ihr lieber mögt, das helle oder das Original. teilt den Beitrag und folgt uns bei unserem Instagram-Account 1000 Jahre Bier. Und schon seid zum Lostopf, wir losen dann aus und kontaktieren euch.
Boah, da bist du aber jetzt ein sauber großzügig, du, aus ganzen Trag. Also ich hätte mir das jetzt nicht getraut, gell?
Mei, wenn du sagst, wenn wir irgendwann beim Bier mal knausrig sind, dann haben wir unser Ziel als Brauerei verfehlt, glaube ich.
Und ja, dann, ich traue mir das ja nicht, dass ich da so bin, aber das Marketing ist halt das Marketing.
Weißt,
ja,
das Marketing sind, kostet halt Geld, gell? Das ja. ist halt das. Also.
Alright, sagt Leute. Tobi oder Larry, wie auch immer.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Tobi, unser Lieblings-Larry.
Genau, vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Danke für die Einblicke.
War ein schönes, wunderschönes Gespräch. Ein bisschen nerdig und vielleicht und ein bisschen, wir haben uns mal wieder hinreisen lassen zu ein bisschen Side-Stories. Ja, aber so ist es halt so bei uns. Halt bei so uns. Ist es bei uns, ja. Genau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
An die drei Leute, die immer noch dabei sind. Ja, hoffentlich genau. Habt ihr Spaß gehabt.
Und wir sehen und hören uns dann im August. Boah, eine Sache habe ich noch vergessen. Also jeder, der auch unsere Stadionbier-Fußball-Episode gesehen haben sollte, die am Anfang von der WM rausgekommen ist, wo wir ja mitgekriegt haben, diesen sagen wir, fußballerischen Zwist, den die beiden haben, und ich, der von Fußball überhaupt keine Ahnung hat.
Das ist einfach nur Spaß, gell?
Das ist ja nur Gaudi.
Genau, ist ja nur Gaudi, aber ich, der von Fußball keine Ahnung hat. Ratet mal, wer von uns drei im Brauerei in deren Tippspiel der Beste war.
Also danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann.
Ich war das.
Lass mir die Freude.
Das kostet eine Sau, gell?
Genau.
Wir haben wir selber. Schweine braucht das Land.
Wer recht hat, zahlt ein Halbi, oder wie war das?
Ja, mach's.
In diesem Sinne macht es gut, bis bald, pfiat's euch.
Ciao. Servus.